The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Unterhosenhersteller AD, Schauspieler und Musiker Gerd Ecken-Gerdes. Wir schauen zurück auf das Jahr 2024. Ein Jahresrückblick. Ich begrüße Gerd Ecken-Gerdes erneut, lieber Gerd. Ich freue mich.
Hallo Chris, Tag auf.
Hi. Wie läuft das Unterhosengeschäft, Gerd?
Also, ehrliche Antwort, wir haben vor, ich weiß nicht, vor jetzt 4 Monaten oder so zusammengesessen und haben gesagt, wenn wir das jetzt wirklich weitertreiben wollen, dann müssen wir uns um Marketing kümmern. Und da haben wir uns beide in die Augen geguckt und haben gesagt, eigentlich ist das jetzt nicht unser Hauptgeschäft, weil unser Job war. Also, was wir wollten, ist die beste Unterhose machen, die uns einfällt. Und ja, wir wollten dabei Spaß haben. Und wir haben gesagt, die beiden Ziele sind mal erreicht. So. Und dann haben wir gesagt, gut, also wir machen jetzt, ist es immer noch so, dass ich verschenke welche oder es werden noch welche bestellt. So, und wir haben ja noch einige und so, aber wir, das ist jetzt nicht mehr was, was wir verfolgen. Wenn, würden wir jetzt irgendwie eine neue Idee in Angriff nehmen oder so, einfach weil wir Bock haben. Es ist auch eine Spaßgeschichte gewesen, die so 2 Jahre gedauert hat. Man musste sich darum kümmern und jetzt ist toll, das gemacht zu haben und fertig. Also, weil jetzt nochmal ein Titan in der Wäscheindustrie zu werden, glaube ich, ist jetzt nicht mein Anliegen, nicht ernsthaft.
Ja, aber die ist, also erstmal wäre es ja noch ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Gut, jetzt kann es sein, dass schon Weihnachten vorbei ist, wenn die Sendung rauskommt, aber egal, ja, im Nachhinein. Ja. Hm. Und natürlich ist sie ja auch ganz besonders, sie hat ja ganz tolle, also sie ist natürlich auch nicht so ganz billig, aber sie ist sehr qualitativ hochwertig hergestellt, gell?
Ja, weißt du, du musst dir vorstellen, als wir das gemacht haben, war, wir sind da hingegangen und haben gesagt, wir nehmen das, was, also wirklich das Beste, was uns einfällt. Und dann zum Beispiel die Garne, die sind gemacht, also die haben wir machen lassen. Da ist kein Gummi, sondern es ist so Naturkautschuk da drin. Alleine das hat schon scheiße viel gekostet. Dann war die Frage, die Knöpfe, die sehen genauso aus wie normale Knöpfe, die da oben an deiner Stirn sind. Die sind irgendwie so aus Palmherzen von so und so, weißt du? Und da war immer die Frage, wie viel darf die Hose kosten? Und dann haben wir gesagt, ja, also wenn es hochkommt, 50 Euro, dann, hat sie gesagt, ja, dann können wir die Knöpfe nicht nehmen. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir die Knöpfe. Die hätte auch 1.000 Euro kosten können, das war uns egal. Wir wollten irgendwie das machen, was wir machen wollten. Und okay. So, weißt du? Und dann, genau. Also ob das dann marktgerecht, das war eigentlich nicht die Idee. Wir haben es gemacht, es war einfach eine fixe Idee und wir hatten Bock drauf und es hat Spaß gemacht.
Ja, es war geil. Wir
mussten da immer hin, genau. Mhm. Ja.
Ich kann das nur empfehlen, also seit ich die Unterhose trage, meine Haare wachsen wieder, ja, muss ich sagen.
Das auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, das würde mir auch helfen, hast du recht. Ja, das ist eine gute Idee.
Ich habe auch keinen Ausschlag mehr und ich bin schlauer, also ich kann besser denken seitdem.
Ja. Ach, guck.
Ja, tatsächlich, also ganz viele Vorteile.
Ich weiß, du siehst ein bisschen aus wie meine Mutter in den 60er Jahren mit der Trockenhaube.
Ich finde, das ist ein bisschen der Mutter-Theresa-Look.
Ja, ein bisschen, ja, das ist auch so. Hast recht. Hat irgendwie was Gütiges.
Die wäre eine tolle Werbeikone für euch gewesen, aber die ist ja leider schon tot. Ja,
ja, bedeutende Frau. Ja.
Ob es gemacht hätte, andere Frage. Aber
ich neige dazu, ich glaube nicht. Also, okay, aber man hätte fragen sollen.
Ja, also nachher setze ich vielleicht die Unterhose auch wieder ab, aber im Moment ist es ganz okay.
Ist ja, lass mal drauf, ist gut.
Ja, gell?
Wie geht's dir denn, Chris? Gegenfrage mal überhaupt.
Ach, eigentlich ganz gut. Also mittlerweile läuft die Sendung ja hier, kann ich mal werbetechnisch sagen, 2x in der Woche. Ich habe auch
Wahnsinn, du machst viel.
Ja, ich mache sehr viel. Ich habe viele Gäste und ich habe auch eine Co-Moderatorin, die Carla, die wäre heute gerne dabei gewesen. Sie war auch eingeplant, aber sie ist leider krank geworden und sonst jetzt beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal
lernen wir sie kennen. Okay, okay. Du, ich habe sie schon gesehen und fand die sympathisch.
Ja, sie bringt, wie wir immer sagen, den frischen Winter rein. Also, weil es gibt einfach auch Themen, die sind dann, das meine ich gar nicht despektierlich, aber man spricht in einem gewissen Alter doch über gewisse Themen immer ähnlich. Ja.
Ja,
und wenn man dann jungen Menschen dabei hat, der sagt dann, Moment mal. So,
ja, stimmt.
Und das kann manchmal ganz interessant sein, ja.
Immer andere Perspektiven.
Absolut, absolut. Mhm. Deswegen, also und das Jahr 2024 und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Jetzt mal ganz persönlich, ich fand's großartig. Es ist viel passiert, jedenfalls beruflich und kreativ. Wie war's denn bei dir?
Schwer zusammenzufassen. Also ich sag mal, die privaten Sachen zuerst, will da gar nicht so tief rein, aber ich habe eine 4-jährige Beziehung gehabt, wo ich immer nach Köln gedonnert bin. Ich glaube, ich habe es dir mal erzählt.
Ja.
Da bin ich jeden Monat, habe ich so meine 2.000 Kilometer gefahren. Das haben wir mal so auf dem Stand beendet.
Also
wir
sind
befreundet und so, ja. dass es auch traurig tut, auch weh, aber es ist gleichzeitig auch eine Entscheidung jeweils fürs eigene Leben gewesen, weißt du? Weil das war in vielerlei Hinsicht, keine Ahnung, ich hätte mein Leben wirklich ändern müssen, mit allem dahin gehen müssen und den Platz habe ich da nicht gefunden, so für mich. Und ich glaube umgekehrt auch sie hier nicht. Und irgendwann haben wir uns in die Augen gesehen und gesagt, wie wollen wir das noch weitertreiben, ne? So. Und also das ist einerseits eine schmerzhafte Sache und andererseits auch irgendwie eine positive Sache, weil jetzt kann ich mich hier wieder einlassen. Als ich dann wieder hier war, habe ich von vielen Freunden gesagt, wie schön, dass du wieder da bist. So. Und man kann sich mit mir wieder verabreden, weil mein Kopf nicht immer woanders ist. Ne?
Ah, okay.
Und also insofern ist das ein bisschen so eine Änderung und eigentlich eine gute Änderung. Also,
Na gut, aber gut und aber auch nicht so gut, gell? Es ist immer so mit einem Lachen und einem
Bein. Ja, so beides. Ich bin ja nicht mehr so unterwegs, dass ich jetzt irgendwie, also die Entscheidung mit der Unterhose ist ähnlich. Ich will jetzt nicht mehr irgendwie noch die Welt erobern, sondern ich will so ein bisschen, wie soll ich sagen, Platz haben, Zeit haben, mal ohne Druck was tun und so, weißt du? Weil bisher, ich bin ja auch einer, der immer irgendwelche Sachen macht oder aufreißt und dann zack, bist du unter Druck und bist dann hast wieder 10 Leute vor dir, die sagen, wann ist das fertig oder so, ne? Und das mag ich gerade nicht mehr so, ne? Also ich probiere das gerade anders und gelingt mir im Moment ganz gut. So. Also mir geht es eigentlich sehr, sehr gut gerade.
Ja, also ich glaube, da können wir uns die Hand reichen, weil ich auch, ich habe ja noch eine andere Film-Talkshow und da habe ich auch zu meinem Kompagnon dort gesagt, ich weiß, wir haben angefangen als normalen Podcast und wollten das einmal im Monat machen und dann habe ich gesagt, ich kann noch das Format mit dem machen und dann kann ich noch das Format mit dem machen. Dann habe ich so viele Formate gedreht, nur für diese Film-Talkshow, dass ich am Ende gar keine Zeit mehr habe, das alles zu schneiden und alle fragen, wann kommt's raus?
Ja, na klar.
Zu viele Ideen und weißt du so, keine Kapazität, ich bräuchte dann eigentlich brauche ich noch jemanden, der für mich arbeitet. Ja.
Ich habe oft in meinem Leben, wenn ich so zurückdenke, waren oft Situationen, wo irgendwie zu viel war und wo ich sortieren musste. Wir haben das, glaube ich, bin nicht sicher, haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich hatte dann irgendwann so einen Zettel für mich entwickelt, wo drauf stand Zeit, Spaß, Geld.
Ja, okay.
Und zwei Sachen davon müssen über 5 sein, habe ich immer gedacht. Weißt du, und sonst kann ich das nicht nehmen, weil ich hatte zu viel. Und das ist immer wieder so. Und im Moment ist wieder so eine Phase, wo ich neu gucke. Ich bin ab und zu im Studio, merke aber auch noch 2-3 Stunden, so jetzt gehen wir hier weg, reicht. Und arbeite gerade an so einer Idee, wo ich noch nicht genau weiß, wo es langläuft. Und habe gibt so ein paar Leute, wo ich dann überlege, was veranstalten wir da. Also es gibt immer so Überlegungen, aber ich versuche es so zu halten, dass ich nicht so in Druck komme.
Ne? Ja, es ist auch eine Kunst. Also wenn man, je nachdem, wie man gestrickt ist. Aber wenn man so gestrickt ist, ist es eine Kunst, das dann zu schaffen, glaube ich.
Ich versuche ein bisschen von den Buddhisten, ich höre die aber zu mal auf YouTube, da versuche ich was zu lernen. Nimm es, wie es kommt und bleib bei dir. Aber es ist nicht so leicht, finde ich. Also nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Wenn man, weißt du, wenn das ja immer so, wenn zum Beispiel gerade vorgestern war ein Sänger hier und war die Frage, mache ich was für den und so. Und dann ist so, dann machst du jetzt einen Titel, ich habe für den mal was gemacht, war gut. Dann ist die Frage, machst du eine LP? Wenn du eine LP machst, dann hast du auch die Leute, die um ihn rum sind. Du bist ein Jahr drin und du kannst an nichts anderes denken. Der ruft dich auch immer an und so. Und das will ich versuchen, im Moment zu vermeiden. So ein bisschen. Ne?
Das heißt, du hast ihm abgesagt?
Erstmal.
Okay.
Also wir sind ja befreundet und wir werden es immer wieder sehen. Und wenn ich Bock habe, mache ich auch was. Aber ich will nicht so, ich will nicht in Druck kommen gerade.
Bin ich ja froh, dass du hier bist wenigstens, dass du mir nicht
abgesagt hast. Ja, das ist ja auch, das ist doch schön. Ja, so druckfrei bin ich jetzt nicht. Nee, alles gut.
Wir wollen ja auch so ein bisschen aufs Weltgeschehen schauen, das, was passiert ist im Jahr 2024, nicht nur das Persönliche, aber natürlich auch das Persönliche und unsere Prognosen für das Jahr 2025. Bist du denn jemand, der regelmäßig Nachrichten schaut?
Eigentlich ja. Hab auch zwischendurch, es gibt immer so ein Weltende-Gefühl manchmal, wenn ich so mich mit Leuten unterhalte, ob das jetzt Krieg, KI, keine Ahnung.
Ja.
Da versuche ich mich auch fern von zu halten, weil ich denke, nimm es einfach, wie es kommt. Die Welt hat sich immer und ewig verändert. Und das eigentliche Problem ist Klimaerwärmung. Ne? Machen wir gleich die ganzen Themen in einem Rutsch. Das ist eigentlich das Zentrum von allem. Und weißt du, als das im Ahrtal unten passiert ist, da die Überschwemmung, da war ich da unten und habe mitgeschaufelt da. 2-3 Tage, nachdem diese Katastrophe da war. Und da haben sie mich immer vorgeschickt, weil sie sagten, geh mal lieber da und schaufel mal da, weil es war unklar, ob da noch irgendwer drin liegt, weißt du? So, das war schon auch heftig. Ja. Und da habe ich mal, da war mir klar, was das ist. Also ich erinnere, ich habe bestimmt auf dem Schlag mal so 50 oder 80 Autos gesehen, wo du nicht bei einem einzigen sehen konntest, welche Marke das war.
Wahnsinn, so, ja.
Also das ist unvorstellbar. Ja. Und da kriegte man so ein bisschen so einen Geschmack, was es anrichtet, wenn die Natur mal so um sich haut. Ne? Und
ja, also vor allem solche auch, Sachen. Weil wir das hier in Deutschland gar nicht so extrem gewohnt sind.
Ja? Naja, Ahrtal ist Deutschland gewesen und wenn du in Bayern war es auch Überschwemmung und ich glaube auch dieses Jahr sogar, ne, da unten. Also es ist schon, es passiert was. Es ist nur.
Ja, ja, aber wir sind nicht so, dass wir sagen, ja, wir haben hier immer Tornados, Erdbeben und Vulkanausbrüche, weißt du, das ist halt eher selten in Deutschland. Deutschland ist ja eher so ein bisschen klimatisch, war es immer so ein bisschen sicheres Terrain, ja.
Ich glaube, dass das Menschen so gestrickt sind, dass sie das so empfinden, dass wir nicht, weißt du, wenn es ein Dorf weiter Überschwemmung gibt und 5 Kilometer da in der Richtung auch ein Tornado sein würde, würde man sagen, nee, aber hier ist sicher, also hier ist ganz gut. Ja. So, ja, und ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, warum bedroht Menschen das nicht, dass das Wasser sich immer mehr erwärmt, ne, und der Golfstrom eventuell immer aufhört zu so. Da haben sie gesagt, ganz einfach, weil Menschen nicht im Wasser leben. So,
ja.
Und ich glaube, so ist es, so ticken wir auch, ne, evolutionär. Das, ich habe so ein Beispiel, meine Freundin, irgendwann war hier war im Garten und dann sagt sie mir, so Unkraut muss weg. Ich sage, aber Unkraut ist auch grün, was soll das Unkraut stehen, das ist doch cool. So, und dann sagt sie, du, was ist denn eigentlich so scheiße an Unkraut? Und dann sagt sie, ja, das übernimmt alles und macht alles andere weg. So, und ich stelle mir immer so die Menschen so vor, wir werden immer mehr wie Moos oder kleine, weißt du, und alle anderen Tiere gehen weg und so, und irgendwann ist nur noch das da, aber dann kommen wir nicht mehr klar. Und irgendwie ist das einfach auch evolutionär. Vielleicht gehört das so.
Ja, vielleicht gehört das so. Ich habe aber auch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit diesem, wie die Menschen das vielleicht spüren oder nicht spüren können. Ich hatte jetzt vor kurzem wieder den Förster Martin Janner bei mir zu Gast. Okay. Und der kümmert sich ja, also der ist auch Förster des Jahres 2023 und der hat so eine...
Kann man sowas werden, Förster des Jahres, okay.
Also ob du jetzt noch Förster des Jahres werden kannst, theoretisch schon, wenn du jetzt noch eine Umschulung machen, aber ja, das könnte noch was werden. okay. Aber der hat halt, also der ist glaube ich in Oberhessen und der hat auch ein Buch geschrieben, so bin ich damals auf den drauf aufmerksam geworden, auf ihn und seine Arbeit, und es ging ihm spezifisch darum, wie der Wald sich verändert oder darauf reagiert mit der Klimaveränderung in Deutschland. Was er beobachtet, ja. So. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Und ich hatte ihn jetzt letztens wieder in der Sendung, einfach auch deshalb, weil natürlich da ist das viel näher für die Menschen, wenn er sagt, okay, theoretisch kommt zu mir in den Wald und dann könnt ihr sehen, was dort passiert. Und dann seht ihr, dass es vielleicht, dass manche Bäume auch große Probleme haben, damit umzugehen mit der Klimaveränderung, oder dass es neue Tierarten gibt, die irgendwie auch mit durch Globalisierung und so weiter, die auch mit hier rüberkommen, und das, da muss sich das Ökosystem auch wieder anpassen. Also wie sich das alles verändert auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, wenn die Leute das natürlich im eigenen Wald sehen, also vor der Haustür, dann ist das für die viel näher. Also wenn du da, sagen wir mal, ein Absterben von so und so viel Waldflächen hast, weil du merkst, okay, es ist zu heiß oder was auch immer, ja, dann spürst du das ja. Dann merkst du so, oh scheiße, ich kann nicht mehr im Wald joggen, weil der sieht nicht mehr schön aus, ja. Und das finde ich ganz wichtig, ja.
Ja, wobei das ist ja, da geht man immer noch davon aus, dass gut, wenn die Bäume das nicht mehr schaffen, dann gibt es eine andere Art, schleppen wir die ein, die schafft das. So, ich glaube, es ist noch was anderes, wenn eine 2 Meter hohe Flutwelle durch deine Straße rast, weißt du? So,
ja, natürlich.
Mal,
ja,
natürlich. Ne? Oder wenn plötzlich ein Haus weg ist, wo gerade, keine Ahnung, irgendeiner gerade sein ganzes Geld reingesteckt hat, ist das Haus weg, wo das so eine Lebensbedrohlichkeit kriegt. Manchmal denke ich an dieses Beispiel, du kennst doch noch so Ameisenhaufen, oder? Früher als Kind habe ich die immer gesehen, ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Und da gab es früher auch mal irgendwelche Idioten, die dann mit dem Stock da rein sind oder reingetreten haben oder sich mit dem Hintern reingesetzt haben, soll ja eine gute medizinische Maßnahme gewesen sein gegen Rheuma. Ich glaube, ich habe es mal gehört. Auf jeden Fall, wenn du dir vorstellst, du bist so eine Ameise und das, weißt du, so, dann, das ist irgendwie, ich glaube, in der Betroffenheit fängst du an, dann zu ändern. Jetzt müssen wir was ändern, aber dann ist es vielleicht für uns zu spät. Ne? Wenn ich ehrlich bin, denke ich manchmal, so schlimm muss es gar nicht sein, weil dann die Welt hat dann kurz Schnupfen, sage ich, jetzt bin ich, ich meine, die hat ja auch 200 Millionen Jahre Saurier gehabt und dann waren die weg. Und dann so, und dann wir sind jetzt ja, ich glaube, ich habe mal so eine Tafel gesehen, Saurier waren so lange da und Menschen so. So, und wenn wir jetzt weg sind, dann sagt die Welt, ja, jetzt kommt wer anders, auch gut. Also ist ein bisschen zynisch irgendwie, aber...
Naja, was heißt zynisch? Also es gibt so eine Nummer von dem Comedian George Carlin. Das war, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, George Carlin. Nee. Der war immer sehr zynisch auf der Bühne. Der lebt auch schon länger nicht mehr und ich mochte den total gerne. Und der spricht in seinen teilweise, das war ja so eine Mischung aus Comedy, Kabarett und Ermahnung, was er damals so auf der Bühne gemacht hat. Also in Amerika sehr berühmt, also große Hallen gefüllt. Und
George Carlin?
Ja, George Carlin. Wirklich toll. Und er sagt und gibt eine Nummer von ihm, wo er das ein bisschen als die Arroganz der Menschheit auch abtut, dass er sagt, es muss immer alles gerettet werden. Ja, rettet das, rettet das, rettet das und so. So schaut euch die Erde an, schaut euch an, wie die Erde mit in Anführungsstrichen mit Parasiten oder mit Problemen umgeht. Ja, die Erde macht so, zack, das macht so und dann sind wir weg. Wir müssen nichts retten. Wir müssen nichts retten, wir müssen uns, also wir, oder beziehungsweise können wir, wir müssen erstmal bei uns anfangen. So. Also, und da ist schon was dran, glaube ich. Ja. Ich glaube, da ist was dran. Also, dass wir natürlich sehr schnell, also wie gesagt, ich will mich nicht dagegen aussprechen. Es ist schön, wenn man sowas macht und so weiter und so fort. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass wir nehmen uns, glaube ich, manchmal auch zu wichtig für.
Ja, weißt du? Eindeutig. Also, das sehe ich auch so. Ich denke immer, das ist so naheliegend, weil der Mensch, mit dem ich immer zusammen bin, bin ich. Und deswegen gucke ich immer aus mir raus und halte mich immer fürs Zentrum der Welt. Mhm. Aber ich bin's nicht. So. Und so Menschen auch, ich weiß, mir fällt das oft auf, dass sie erstaunt sind, dass Tiere auch Gefühle haben. Oder dass sie, oder so, es gibt so eine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass man denkt, dass man sich für die Heldenrasse überhaupt hält, weil man Flugzeuge gebaut hat oder so. Und dass man eigentlich gar nicht die Dimension begreift, in der wir uns eigentlich befinden. So, ne? Also, ich weiß es nicht. Manchmal, ich werde jetzt weitschweifig, ne? Aber das ist ja okay.
Ja, alles ist okay.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, ich fange anders an. Wenn ich im Studio bin, ich habe von Freunden einen Herzschlag aufgenommen und komponiere dazu und habe so die Idee gehabt, ich stelle so ganz konträre Positionen gegenüber und in die Mitte den Herzschlag unter dem Motto, alles gehört zu einem.
Ja.
So, also, wie auch immer, verschiedene Religionen, die immer einzeln für sich denken, sie haben Recht oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich einen Artikel gelesen, dass irgendein, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen, also dass einer rausbekommen hat, oder er hat 15 neue Universen entdeckt und irgendwie 12 Grad davon versetzt, dahinter nochmal 13. Und wenn das so ist, dann passt das nicht zu dem Bild, das wir vom Universum haben. Das funktioniert dann nicht mehr. Und die Frage, die da drin steckt in dem Artikel, die mich komplett erwischt hat, ist das Ganze vielleicht ein lebender Organismus? Also stell dir vor, du bist so eine Zelle im Gehirn von irgendeinem Monsterriesen, weißt du, das gab ja schon mal. So, und die Vorstellung finde ich schön. Ich finde, alles gehört zueinander. Das ist so ein bisschen so meine Weltsicht im Moment, die sich so entwickelt. Und da denke ich, dass wir hier eine Überschwemmung, dass wir hier dafür sorgen, dass die Erde sich erhitzt oder so, ist nur so ein kleiner Teil vielleicht.
Naja, es ist vielleicht ein kleiner Teil. Also es ist immer die Frage, wie man das letzten Endes sieht, wenn man, es gibt dieses Pale Blue Dot, dieses Bild, dieses Bild, was irgendwann mal kein Satellit, sondern ein kleines, wie sagt man, was ist das denn? Kein Satellit, sondern etwas was auf eine Mission geschickt wurde. Eine Sonde, so heißt das. Okay. Eine Sonde und die hat doch dieses Pale Blue Dot, also das Bild von der Erde gemacht, aus ganz, ganz weiter Entfernung.
Okay.
Und das ist dann nur so ganz kleiner blauer Punkt und mitten im schwarzen Nichts sozusagen, ja. Und das ist dann, steht ja auch ein bisschen sinnbildlich für das, was man bedeutet oder wie wenig man eigentlich in diesem riesigen Universum eigentlich bedeutet, möglicherweise oder auch nicht, ja. Aber wir können, glaube ich, als Menschheit oder als Menschen selber, weil du auch sagst, wir stehen uns ja selbst am nächsten, logischerweise, wir können ja gar nicht anders als versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben, sonst könnten wir ja, wir versuchen ja irgendwie daran zu arbeiten und zu sagen, okay, wie könnte sich das alles zusammengesetzt haben? Und was für eine Bedeutung haben vor allem wir in diesem Universum, ja? Das überlegen wir uns ja schon die ganze Zeit, ja? Also der eine mehr und der andere weniger, ja?
Ja, weil man immer davon ausgeht, dass es irgendeinen gibt, der auf uns guckt. Ich glaube, da guckt keiner auf uns. Ja, also, ich bin nicht sicher. Also wenn das... Wir werden wieder esoterisch. Aber es ist gerade... Ich finde es auch gerade ganz gut. Mein Grundgefühl ist eigentlich immer, das Universum hat ein großes Interesse daran, dass es mir oder uns oder überhaupt allem gut geht. Weil es selber ist. So, das ist mal das Erste. Das Zweite, ich war irgendwann vor 2-3 Jahren im Planetarium und habe so eine Reise gemacht, da wirst du so zurückgelehnt, dann guckst du in so eine runde Leinwand, ne? Und da fliegst du von der Welt weg, drehst dich um, geht weg und dann nimmst du wahr, dass in deiner Galaxie, ich weiß nicht, in der Galaxie, in der wir uns befinden, sind, glaube ich, ich sage das jetzt so daher, 40 Millionen Sterne oder so. Von dieser Galaxie gibt es aber nochmal 20 Trillionen, da frage ich mich.
Ja, ja.
Das ist, und du reist und reist und reist und reist und irgendwann drehst du dich um und reist wieder zurück. Und dann kriegst du so ein paar Erklärungen unterwegs. Und als ich dann wieder ankam quasi und aus dem Planetarium rausging und da im Garten stand, da hatte ich das Gefühl, nicht nur, dass ich nichts bedeute, sondern ich fand es unfasslich erleichternd. Also, weil diese ganze Verantwortung, oh Gott, ich habe die Wäsche nicht gebügelt, habe ich den Herd ausgemacht? Das kriegt eine Form von Unwichtigkeit, die echt absurd ist. Also so, und das ist, glaube ich, manchmal ist es ganz schön, dieses Grundgefühl zu haben, dass wir, nicht, dass es so ist, dass ich mich nicht verantwortlich fühle für Dinge, aber dass ich wirklich das auch mal so eingeordnet bekomme, dass wir nicht so bedeutend und so wichtig sind, wie wir glauben. So, ich finde dieses Gefühl so im Inneren zu tragen, finde ich schon gut.
Ja, also ich glaube natürlich, dass ich glaube, dieser Gedanke, wenn man sich überlegt, dass man sagt, okay, man macht das, was man macht, gerade wenn man vielleicht auch eher künstlerisch tätig ist, möglicherweise hinterlässt man dann was, der eine möchte mehr hinterlassen, der andere weniger, aber letzten Endes die Leute in vielen 100 Jahren interessiert das wahrscheinlich sowieso nicht mehr, außer man ist Mozart oder so. Und dann irgendwann, so wie es Wissenschaftler prognostizieren, bläht sich die Sonne auf und explodiert und alles ist sowieso vorbei. Also, und alles zerfällt.
So, ja, ja, natürlich so. Ja,
also, klar. Das ist natürlich, weißt du, ich will das jetzt, das dauert natürlich noch sehr, sehr lang, aber wenn du das wirklich dir mal überlegst, dann denkst du in dem Moment natürlich, für was mache ich das jetzt nochmal alles? Also,
ja.
So, für, ja. Aber für. Das so, wie wenn man sagt, wer hat das gesagt, Luther oder keine Ahnung, wenn am nächsten Tag die Erde untergeht, dann pflanze ich trotzdem noch einen Baum. Also so. Ja, das ist doch so ein Spruch, das oder?
Das ist nicht so ein Spruch.
Und das finde ich, also das hat das in meiner Kindheit, glaube ich mal, mein Großvater zu mir gesagt und das habe ich mir immer so behalten, also weil ich gedacht habe, man muss schon für sich, während man lebt, wenn man diesen Sinn nicht hat, und nur sagt, ganz pragmatisch, danach ist mir egal, da ist sowieso irgendwann alles zerfällt und es gibt sowieso nichts anderes, dann macht das ja auch was mit dir, weißt du, glaube ich.
Mm-hmm.
So. Also deswegen so ein gewisser Sinn ist wichtig, glaube ich, ja.
Ja, es gibt auch so eine Verpflichtung zum Optimismus, ne, so finde ich, oder?
Ja.
Schon alleine, um nicht, dass du nicht depressiv in der Ecke sitzt und denkst, oh Gott, ne, also es hat alles keinen Sinn mehr und irgendwie den Arsch nicht hochkriegst, so, also
und auf der anderen. Ja, bitte, nee, sag.
Mir geht gerade noch so eine Geschichte durch den Kopf. Es gab so eine Dokumentation irgendwie über Schneehasen auf irgendeiner, frag mich nicht, in Russland, so einer Insel. Und die Schneehasen, die verbreiten sich wie wild. Und die fressen die Baumrinde von irgendeinem Baum. Und der Baum steht da nicht drauf und entwickelt so Giftstoffe in seiner Rinde. Und dann dauert das ein Jahr, dann sterben die Schneehasen alle. Und dann dauert das 2-3 Jahre, dann gibt es kein Gift mehr in der Rinde, das ist nicht mehr nötig. Und dann kommt plötzlich irgendwann nach 10 Jahren wieder der erste Schneehase und die Population ist geht. Und das ist dann, weißt du, so.
Yeah.
Und ich finde, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, womöglich das auch nochmal auf die, dass es auch ein evolutionärer Vorgang ist, der gerade stattfindet. So.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind halt auch immer damit beschäftigt, irgendwie. Also es gibt Menschen, die denken, glaube ich, auch, es gibt wie so ein Endziel, dass man sagt, okay, wenn wir das so und so machen, dann wird das alles besser als Gesellschaft, als Menschheit, als oder individuell. Aber irgendwie ist es doch immer, und das glaube ich mittlerweile auch sehr stark, diese Ordnung in das momentane Chaos zu bringen und dann zu sagen, ja, ich jetzt, aber nie von einem Endziel auszugehen und zu sagen, ja, irgendwann sitze ich da mit meinem Buch auf der Veranda und sage, boah, jetzt ist endlich alles geschafft. Das passiert ja nicht. Ja. Das wäre schlimm, wenn es so wäre.
Gibt's nicht, ne? Gibt's nicht.
Gibt's
also
nicht.
Es gibt kein, du kommst nie, ich finde auch diesen Spruch jetzt, ich bin da und jetzt. Also das ist so, weißt du, man kommt nicht an. Also man kommt an, man kommt noch nicht mal an, wenn man stirbt. Man kommt dann woanders an und dann geht es woanders weiter. Und vielleicht also nicht als Individualität, sondern als, wir bestehen ja auch nur aus einer Million, Milliarde von Zellen, Viren, was weiß ich. Keine Ahnung, man kann nicht ankommen, glaube ich. Wenn du auf den Berg hochläufst und dann stehst du da, dann musst du danach wieder runter. Das ist das Problem.
Ja, das ist das Problem.
Und ich finde immer den Leuten, die oben sind und in die Zukunft gucken und sehen, sie müssen die Treppe runter, denen geht schlechter, weil sie, obwohl sie oben sind, als denen, die unten stehen und wissen, sie gehen in Zukunft rauf.
Ja.
Weißt du? Das ist so, eigentlich ist der Weg das Ziel oder das, oder wie ich in die Welt gucke, das ist eigentlich das Entscheidende, denke ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Bist du jemand jetzt, wenn man so, jetzt, also muss jetzt nicht unbedingt nur um das Weltgeschehen gehen, aber bist du jemand, der sagt tendenziell, ach, es wird immer schlimmer oder die Welt verändert sich, das war vor 20, 30 Jahren noch nicht so, bist du so jemand?
Glaube ich nicht, nein. Nein.
Glaubst du, dass es immer ähnliche Krisen gibt sozusagen? Also dass man immer, dass es jede Generation erlebt Sachen, wo sie sagt, das ist wirklich ganz schlimm und warum ist das so? Und das gab es das früher schon und weißt du so, ist das, wiederholt sich das immer wieder?
Das ist ja ein bisschen auch der Satz so an die Frage an einen älteren Menschen, findest du junge Scheiße und ist das irgendwie so, ist das nicht alles, gehört das nicht alles anders? Also es hat sich alles zum Schlechten verändert oder. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, alles hat irgendwie evolutionäre Gründe. Also, mir fällt gerade so, da habe ich so einen Scheich gehört, der hat erzählt, sein Vater hat Kamele geritten. Er hat 50 Mercedes, ich übertreibe jetzt. Sein Sohn hat auch noch Rolls-Royce dazu, produziert aber schlechte Zeit und sein Sohn wird irgendwann mal wieder nur ein Mercedes haben und der Sohn davon wieder nur Kamel reiten. Weil wenn du satt bist, bemühst du dich nicht darum, du strebst nicht mehr, du arbeitest nicht mehr Tag und Nacht, weil du nichts mehr willst, du hast alles, du bist nicht hungrig. Und dann wird die Welt irgendwie um dich herum wieder ein bisschen ärmer und dann wieder, und wenn die unten sagen, so, ich will nicht, dass es mir scheiße geht, dann hauen die wieder Tag und Nacht rein, schlafen nur 2 Stunden und arbeiten den Rest und dann geht es wieder nach oben. Das ist eine der evolutionären Bewegungen, glaube ich. Und keine Ahnung, ich glaube, so geht's. Also ich bin keiner, ich glaube einfach, es ist anders. Mhm. Junge Leute sind anders, sind auch anderen Sachen ausgesetzt. Wie alt bist du, Chris? Du bist noch nicht so alt.
Ich bin 47 jetzt.
47, na gut, es geht. Also,
Scheiße.
aber du kennst Handy von schon, als du ganz klein warst, ne? Oder? Wie alt warst du, als Handy losging?
Ich glaube, ich hatte mein erstes Handy so mit Anfang 20, glaube ich.
Okay. Und ich kenne das noch, dass es gar kein Telefon gab. Weißt du? Oder dass es nur eine Fernsehstation gab. Nur schwarz-weiß, 3 Sender und so.
Und, ja gut, Festnetz, also ich meine so wie Festnetz. Natürlich, als ich ein Kind war, hatten wir natürlich ein ganz normales Festnetz. Da gab es ja kein Handy. Wir haben immer davon eher geträumt, man hätte
sowas. Ja, genau. Ja, überhaupt. Also ich kenne auch gar kein Telefon. Ne? So, noch nicht mal Festnetz. Und wie auch immer, was ich sagen will, ist, die Welt verändert sich. Und wenn du dir heute die jungen Leute anguckst, also inklusive mir selber oder uns, wir sitzen ziemlich viel am Handy.
Ja.
Ich habe, glaube ich, jetzt vorgestern, du kriegst ab und zu mal eine Meldung, wie lange man da dran ist. Da war ich über 4 Stunden.
Ja.
Alter, das ist jetzt ein bisschen viele. Ja. So, und ich mache auch alles E-Mail und Nachrichten lesen und ich lese sogar Bücher damit und keine Ahnung. Also das ist schon doof. Aber wenn du das als kleiner Mensch machst oder als junger Mensch machst, dann bewegst du dich weniger. Das heißt, dein Second Life findet statt, du kriegst Likes und das ersetzt die Kommunikation. Ich weiß nicht, es ändert die Welt. Gibt es Studien zu, dass Leute nicht mehr so bewegungsaktiv sind, also nicht mehr schnell das Gleichgewicht verlieren, weil sie es gar nicht geübt haben im Wald, weil sie eher am Handy saßen und nicht im Wald gespielt haben. Gleichermaßen aber auch schneller werden in visueller Verarbeitung. Einfach, weil sie das trainieren. Ne? So. Und also grundsätzlich glaube ich, ist jede Entwicklung in Ordnung, aber es gibt immer, wenn irgendwas passiert und sich entwickelt, macht es was anderes weg. Elektroautos machen gerade mal die anderen Autos weg, zum Beispiel. Oder das Ingenieurswesen in Deutschland oder so, ist irgendwie weggeknickt, weil wir satt waren, weil wir uns nicht angestrengt haben, weil wir nicht so gekämpft haben, weil die Nachkriegszeiten durch sind und weil die im Silicon Valley einfach hungriger waren und aufgeregter und risikobereiter waren. Und dadurch sind die jetzt mal vorne und wir nicht.
Aber es theoretisch nach deiner, also wie ich dich richtig verstanden habe, was du vorhin auch gesagt hast, nach dem Evolutionsgesetz des Gerd Eckengerdes wäre.
Ich weiß nicht, okay, gut.
Mhm. Nee, aber würde es doch wieder ein Trend, also wenn du jetzt zum Beispiel am Handy die ganze Zeit sitzt und verlierst schneller das Gleichgewicht, würde das ja vielleicht auch irgendwann wieder einen Trend auslösen einer Generation, die sagt, wir wollen das anders machen. Wir können jetzt wieder super auf einem Bein stehen.
Das glaube ich.
Zum Beispiel.
Das glaube ich.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also
wenn alle sich nicht mehr bewegen können, werden Artisten besser bezahlt.
Ja, ja.
Weißt du, ja, so, ja. Ich glaube schon, es gibt Bewegung und Gegenbewegung. So, ne? Das ist gutes Beispiel, finde ich.
Ja,
aber ich glaube, dass das so funktioniert insgesamt. Und wenn man sich im größeren Zyklus sieht und sagt, na gut, ich werde noch 100 Jahre alt und nicht nur alles in seinem Leben hinkriegen will, und, wenn man so guckt, dann denke ich, sind es einfach tendenziell auch natürliche Vorgänge. Wir sind ja auch Natur. So. Na, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich schon wünschen würde, wo Leute irgendwie weiter gucken als nur die nächsten 30 Jahre, aber funktioniert nicht immer.
Weil da muss ich mal ganz schnell einlenken in eine politische Frage, weil die mich jetzt persönlich interessiert, weil ich immer überlege, ob das so ist oder nicht. Glaubst du denn, dass zum Beispiel dieses Erstarken der eher konservativen Parteien oder der tendenziell rechten Parteien, wie zum Beispiel der AfD, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch generell überall in Europa ist es ja auch, oder Donald Trump oder so, wenn du dir das anguckst, also eher dieses Konservative, so, kommt das dann theoretisch daher, dass man auch sehr lange sehr liberale Parteien an der Macht hatte? Und die Leute dann wie so ein bisschen wieder das andere wollen und danach dann wieder sagen, jetzt wollen wir wieder das Liberale, wenn das mal wieder vorbei ist?
Ja.
Glaubst du das?
Finde ich schon. Also wenn du, gibt es natürlich viele Ecken, so dahin zu gucken, aber nehmen wir mal Amerika. Da denke ich immer, die haben die letzten Präsidenten, die ich jetzt so ganz bewusst erinnere, wie war das? Der Vater Bush.
Ja.
Dann kam, glaube ich, lass mich überlegen, dann kam Clinton, dann kam Junior Bush, stimmt das eigentlich?
George W. Bush kam nicht Clinton.
Nach seinem Vater, dem Vater von George W.
Ach so, dem Vater, Entschuldigung.
Clinton, dann kam W. Bush, George W. Bush, dann kam Obama, dann kam Trump, dann kam Joe Biden und dann kam wieder Trump. Oder kommt jetzt. Und wenn du genau hinguckst, ist es immer links, rechts, links, rechts. Okay, die haben ja auch nur zwei Parteien, aber es ist immer ein Zeichen dafür, dass es nicht gut ist. Sie wollen was anderes. Egal, was für ein Arschloch kommt, Hauptsache was anderes.
Ja.
Das denke ich mir. Ne? Und ich glaube, Amerika, was ich so höre und wahrnehmen kann man nicht sagen, weil ich bin so gut wie nie da, obwohl ich dieses Jahr mal da war, glaube ich, Amerika insgesamt geht es nicht gut. Also das ist so, in den Städten okay, so, aber wenn du übers Land fährst, glaube ich, sehr viel Armut, sehr viel fehlende Bildung und also du hast ziemlich viel im Arsch. Und man kann sich vorstellen, dass es Leuten nicht gut geht. Und dann habe ich so einen Bericht gesehen über den Königsmacher, hieß das, glaube ich, auch so ein unfasslich zynisches Arschloch, der heißt irgendwie. Der hat so Donald Trump geholfen. Auf jeden Fall, da kamen viele Leute drin vor, auch schwarze Frauen oder so, die Trump unterstützen. Weil sie sowieso den Glauben an Politik verloren haben und weil sie nur sagen, es muss sich einfach was ändern. Und der Typ ist zwar ein Arschloch, aber der ändert was. Und also das denke ich mal so rein evolutionär dazu. Und insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es viele, viele Sachen, das zu sehen. So einfach wird es nicht sein, dass man sagt, so alles rutscht jetzt nach rechts. Aber zum Beispiel bei der AfD denke ich immer, das hat auch ganz viel mit dem Osten zu tun und so, die brauchen auch ein Selbstverständnis. Also ich will ja nicht sagen, dass die AfD jetzt immer, dass das der Osten ist, aber ich finde immer, die brauchen auch, die sind so abgekanzelt worden zum Teil, sodass die einfach auch mal sagen müssen, ihr könnt mich mal. So, jetzt sind wir mal hier. So irgendwie, und die, weißt du, die haben keinen Bock gehabt, sich vorschreiben zu lassen, wie richtiges Leben geht oder warum Demokratie besser ist und sie keine Ahnung haben. Und da denke ich, hat das auch ein bisschen sowas mit Nationalstolz ein bisschen zu tun. Denke ich manchmal.
Mhm.
Ich habe mal mit irgendeinem Identitären in Dresden geredet. Da war ich nach einer Viertelstunde echt, habe ich gedacht, Alter, ich war echt durcheinander, weil das, ich dachte, das war so verstrahlt. Ich fand das wirklich ganz anders. Aber wie auch immer. jeden Fall, da denke ich, hat das damit zu tun. Und,
das war eher war jemand von der AfD oder wer war das?
Das war ein Identitärer auf dieser komischen Dresden-Demo, die da
ach so.
Immer jede Woche läuft.
Ich ich fand verstehe. Das
unfasslich schräg und alle haben geschimpft und keine Ahnung. Also wie auch immer. Ich kriege da gerade keine große Klammer rein. Ich habe so viele so kleine, so einzelne Dinge, die ich immer denke, aber...
Aber ist das so, weil ich habe das jetzt, ich habe mal hier in verschiedene Jahresrückblicke mir nochmal, habe mir reingeguckt, bevor wir hier starten.
Okay.
Und dann habe ich auch etwas gesehen, das war auch ein Bericht und dann war irgendwelche aufgeregten, eher jüngeren Leute, die natürlich sagen, das ist genau wie, also hier in unserer deutschen Situation, wie 33. Ist das gleiche wie 33. Das sagen ja, das gibt es ja öfter mal, das hört man ja öfter mal. Glaubst du, dass das so ist?
Ich glaube, dass davon was wiederkommt. Also ich finde ja immer, dass Deutschland ein besonders tolles Land ist, weil es, also im Nachhinein, weil es diese beschissene Erfahrung gemacht hat. Weil es irgendwie auch eine hohe Empfindlichkeit hat gegen Ausgrenzung von anderen und so, finde ich. Und ich habe das Gefühl jetzt auch schon mit der nächsten Generation, das verliert sich so nach und nach. Ne, dass man so keine Ahnung, alle schreien im Moment, jetzt ist Syrien, neue Regierung, jetzt sollen die alle wieder zurück. Die etwas leisere Meldung hinterher ist, ja, dann liegen aber ein paar Krankenhäuser still, weil die da arbeiten, weißt du, so, das ist aber kein...
Also,
ja.
Also man muss sozusagen aufpassen, meinst du? Weil wir hatten letztens jemand in der Sendung, der sagte... ja, also es gibt zwar überall in ganz Europa irgendwelche konservativen Leute, aber der Unterschied ist, dass es in Deutschland gibt es noch irgendwo ganz tief in der Ecke
hinten Alt-Nazis.
Die eingefleischten Nazis, die nur auf die Gelegenheit warten. Das ist der Unterschied, also seiner Meinung nach, der Unterschied zu anderen Ländern, was ich nicht weiß, aber...
Weiß ich auch nicht.
Ja.
Ich finde eigentlich grundsätzlich immer scheiße, wenn du immer dem anderen die Schuld gibst und du nicht, dir nicht. Punkt eins. Immer sind die anderen schuld und immer müssen irgendwelche weg oder weggeschickt werden oder auch Kategorien denken von oben und unten und so weiter und so fort. Das ist also grundsätzlich finde ich das. Ich finde es richtig, dass man wen wegschickt, wenn der jedem wehtut. Der muss weg. Gut. So. Aber. Weißt du, was ich meine? Ich kann das gar nicht anders sagen.
Also meine Meinung dazu ist ja letzten Endes, wenn man...
Sie denken, geht so.
Ob man jetzt, egal wer welche Parolen von sich gibt, welche Seite, sage ich mal. Das Ding ist ja das, dass es zum Beispiel, wenn man eher rechtsorientierte Parteien, konservative Parteien, wie auch immer, wenn man eher die wählt, da gibt es ja Leute in unserer Gesellschaft, sehr viele dann, die wählen. Was sollen wir denn mit diesen Leuten machen? Sollen wir dann nur gegen die... Also nur denen feindlich gegenüberstehen, das bringt ja nichts. Wir leben ja in einer Demokratie. Ja, eine Demokratie. Und es gibt Leute, die ich kenne, die sagen, im Grunde müssen wir das aushalten, auch wenn es uns nicht gefällt. Oder man muss dann sagen, dann muss man es verbieten. Aber dann muss es dafür Gründe geben. Ansonsten dürfen die theoretisch, solange sie nicht verfassungswidrig sind, genauso sprechen wie alle anderen. Und wir müssen das aushalten.
Ja, also...
Ich denke schon.
Aushalten vielleicht auch, also nicht nur aushalten, sondern vielleicht sogar auch zuhören.
Mhm.
Und vielleicht auch darüber nachdenken, wo es herkommt. Also das ist ja auch mal so eine Sache, wenn du von vorne sagst, so sind sowieso Idioten und fehlt die Bildung und haben auch nicht die ganze Geschichte und blicken sowieso nicht durch, dann ist das schon mal, da musst du nicht mehr drüber nachdenken, hast deine Erklärung schon gegeben und versuchst, in die Mülltonne zu kriegen, aber es sind zu viele. So eine Mülltonne gibt es nicht. Und das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das ein Lösungsweg ist. Ich finde es auch schwierig. Und auf der anderen Seite habe ich auch mal die Idee, also auch eine Demokratie ist ja wie, wenn du siehst, wenn das wie ein Wesen ist oder eine Kulturform oder was auch immer das ist, hat ja auch ein Recht zur Selbstverteidigung. Deswegen da ist dann irgendwo, wo ist die Grenze, ab wo verbiete ich? Ne?
Ja.
Kein leichter Punkt und ich finde, wir gehen da immer das Wenige, was ich so höre, finde ich immer, da gehen Leute echt sehr verantwortlich mit um. Und man wird nicht drum rumkommen, auch den Menschen zuzuhören. Warum sind die so? Warum geben sie immer anderen die Schuld? Warum ist die Gefahr wirklich in der Überfremdung? Ne? So, und
ja, zum Beispiel.
Denke ich immer, ne?
Ja.
So. Und
Na gut, vielleicht auch, weil man natürlich so eine Tendenz in sich hat, dass man sagt, es sind die anderen sind immer schuld. Also das hat man ja immer so. Ja.
Mich nervt es immer, wenn dann irgendwie, dann weiß ich, wo war das, in Solingen oder so, war da auch so ein Idiot, so ein durchgeknallter Syrer irgendwie ein paar Leute auf die eingestochen hat.
Ja.
Was irgendwie schlimm ist, dass sowas passiert.
Ja.
Klar, es gibt Verrückte. Aber was Friedrich Merz, sieht man dann kurz hinterher und der hat dann gesagt, jetzt müssen wir auch mal, ich weiß nicht, ich kann das nur so aus der fernen Erinnerung sagen, aber jetzt müssen wir auch mal machen und so, weißt du? Und da habe ich immer das Gefühl, das macht er nicht, weil er das findet oder weil er sich bedroht fühlt oder weil er sagt, wir müssen das jetzt irgendwie ändern. Das geht so nicht. Wir müssen da ein bisschen besser aufpassen und uns was Neues überlegen, sondern er macht es, um die Leute auf seine Seite zu kriegen, die alle dastehen, betroffen sind und einfach nur wütend sind erstmal.
Ja.
So. Weil, und das nervt mich manchmal so, dass ich so, ja, es ist schwer. Also damit angemessen umzugehen, mit auch sowieso Veränderungen umzugehen, ist schwierig. Also,
ja, also was ich immer, ich weiß ja, das Ding ist, das ist immer, ich mag dieses Beispiel ganz gerne. Es gab irgendwann mal von 1-2 Jahren, gab es so ein, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es gab, vielleicht war es auch vor Corona und ich bringe das durcheinander, aber es gab so ein Eritrea-Festival, wo auf einmal so sich die gegenseitig die Leute aus Eritrea aufs Maul gehauen haben, ja, so.
Ja.
Und dann gab es das Festival irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Monate später wieder und es ist genau das Gleiche passiert. Und weißt du so, und wir sind hier in Deutschland und denken so, okay, ja, wir machen hier so ein Eritrea-Festival, wie toll. Oder die denken das oder keine Ahnung, wer das denkt. Irgendjemand initiiert das auf jeden Fall. Dann kommen da aber verschiedene Leute aus Eritrea, die sich in ihrem Land eigentlich gar nicht leiden können, Bevölkerungsgruppen. Und die total verfeindet sind und hauen sich. Und wir wissen das aber gar nicht. Wer auf einmal eskaliert ist und da sind dann irgendwie 50 Leute, Männer, schlagen auf sich ein. Wir denken, was ist denn hier los? Was ist passiert?
War eigentlich eine Kundgebung für Weltfrieden.
Genau. Und, das Ding, und dann denke ich, naja, und genau das ist das Ding. Das Ding ist das, dass wir davon gar keine Ahnung haben. Wir meinen das eigentlich. Und das sind halt Probleme, die dann, mit denen wir aber umgehen müssen, wo wir dann vielleicht in nächster Zeit sagen, vielleicht machen wir kein Eritrea-Festival mehr oder wir schauen genau, wer da hinkommt, weil sonst eskaliert es, weil das ist eben eine neue Problematik, das kennen wir gar nicht, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dringend, damit solche Sachen nicht passieren, weil sonst steht Headline irgendwo in der Bildzeitung, hier 50 Migranten schlagen sich aufs Maul und alle sagen, was, schon wieder? Also weißt du, so, nein, wir müssen das organisieren besser.
Ja, ist ein bisschen so, wie als würdest du so ein Nahost-Festival machen. Sondern alle kommen und tanzen. Ja, das wird nicht
klappen. Genau. Und wir sind einfach irgendwie zu doof, ja, sozusagen, irgendwie das zu checken. So. Und das ist aber, kann man uns nicht vorwerfen oder kann man diesen Leuten da nicht vorwerfen, weil wir es halt nicht wissen. Und diese neuen Problematiken, die herrschen oder dass möglicherweise Migranten herkommen und dann gibt es welche, die knallen durch, weil die haben aber vielleicht, kommen eben auch aus Ländern, sind vielleicht stark traumatisiert, haben vielleicht keine Perspektive oder was, kommen viele Dinge zusammen. Vielleicht kommt auch die Erziehung zusammen dazu, die Kultur kommt teilweise auch dazu.
Verschiedene Kulturen, ganz
absolut.
Anderer Blick in die Welt. Ne?
Ich denke auch immer, das ist sowieso das Ding. Wir als eher ein bisschen nordische Kultur und dann diese arabischen Kulturen, wir sind nun mal ein bisschen anders, das ist nun mal so. Und das kann man vielleicht ändern, aber das braucht wahrscheinlich eine gewisse Zeit. Und aber dann alle in einen Topf zu werfen und zu sagen, die sind alle so oder dieses, also das ist halt das ist der große Fehler, ja, dabei.
Ja, also stimmt. Man kommt natürlich nicht drum herum, immer erstmal Vorurteile zu haben, wenn man keins hat, ne?
Ja, natürlich.
Wenn man keinen kennt, du kommst ja nicht, du musst jetzt mal deine Bilder abarbeiten, ne?
Natürlich.
Also
das ist auch ganz.
Ich erinnere mich, nur so ein Beispiel. Also ich erinnere mich. Als ich mit meiner Freundin zusammen war, vor 35 Jahren. Die war vorher mit einem Türk verheiratet und so. Und den kannte ich nicht. Ahmet, mittlerweile ein guter Freund von mir. Und ich habe sie am Flughafen abgeholt. Wir kannten uns 5 Tage und ich wusste, die haben richtig Stress miteinander. Da stand ich am Flughafen und dachte mir, ob ich irgendwo einen großen Türken sehe. Weißt du, was ich meine? Ich musste erst mal so, ich hatte eine Vorstellung von dem, wie er ist und so. Und dann begegnest du ihm und merkst, es ist so, und dann musst du darauf zugehen. Und das ist, glaube ich, bei meiner Mutter war das so. Also, die hat auch immer so Bildzeitungen nachgequatscht, weil, wenn sie einen kennengelernt hat, sagt die nie, der nicht, das ist ein netter Mann.
Ja.
So, weißt du? Und, ja. Und das ist die Geschichte. Und wenn man weiß, dass man tendenziell so tickt oder dass eigentlich alle so ticken, dann ist am besten immer rein da. Ja. Da, wo die Angst liegt, da musst du hingehen und da musst du gucken. So, und dann musst du sagen, guten Tag, ich bin der und der. Ich habe gedacht, ihr seid böse, seid ihr böse. Ich weiß es nicht, ne? Aber ja,
ja,
Vorurteile und Urteile, man muss das
ja
in sich selber. Ne?
Ich habe jetzt öfter mal türkische Schauspieler der zweiten Generation in meiner Sendung gehabt. Den Aykut Kayacik, den Kerem Can und so. Die sind alle hier im Grunde, also die sind meistens als ganz kleine Kinder hierher gekommen, als zweite Generation. Aber das Problem ist diese Heimatlosigkeit, von der erzählen die immer in meiner Sendung, also dass sie weder in der Türkei noch hier in Deutschland richtig zu Hause sind. Aber jetzt, wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, also dass wir auch scheinbar die Bevölkerung wirklich da, die nicht hundertprozentig als Deutsche so, respektieren können. Es ist immer dieses du bist ja eigentlich ein Türke. Also so, die sagen dann, okay, die leben in Berlin da, die haben dann ihr Viertel da, fühlen sie sich auch zu Hause. Aber trotzdem so ganz richtig nicht. Nicht so wie wir jetzt zum Beispiel, weißt du? Also nicht so vielleicht wie wir beide. Und das ist schon so ein Ding, wo ich denke, ist das überall so? Ist das in allen Ländern so? Ich weiß es nicht, ja.
Also mein wichtigster Freund schon seit 15 Jahren ist ein Türke, so, Errol, und der ist deutscher als viele Deutsche, die ich kenne, so, ja. das nervt auch schon ein bisschen, ne? So.
Ja, das kommt auch dazu.
Ich denke manchmal auch, wenn Leute dann selten Schwarze sehen. Oder jedes Mal weiß ich gar nicht ganz genau, wie sagt es an, farbig oder wie auch immer. Es kommt, oder
ganz ruhig schwarz. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung.
Ich finde die ja alle gut, deswegen ist es eigentlich egal, wie ich sage, denke ich.
Kannst auch sagen, Afrodeutsche, das habe ich jetzt, das hat sich geprägt. Ich hatte letztens eine Dame, die Sarah Momo in meiner Sendung. Da haben wir zwar nicht darüber gesprochen, die ist Entscheidungscoach. Ja. Falls du mal Probleme hast, dich zu entscheiden, lieber Gerd, gebe ich dir die Nummer. Cool. Und da habe ich aber, als ich recherchiert habe für die Sendung, habe ich gesehen, da gibt es eine Messe sozusagen für Newcomer in der afrodeutschen Szene auf einer Business-Ebene, also Startups und sowas, ja.
Okay.
Und da ist dieser Begriff Afrodeutsch mir dann zum ersten Mal begegnet. Die nennen sich selber so, ja.
Nennen sich auch Afroamerikaner, ne?
Eben, ja.
Ja, auf jeden Fall ist es natürlich klar, dass wenn du in irgendeinem Dorf wohnst und da kommt nie einer vorbei, der anders aussieht, weißt du, du siehst immer nur die Jungs, die auf den Treckern sitzen und dann kommt da jetzt mal ein Schwarzer in, keine Ahnung, mit Rasterzöpfen oder sonst wie.
Ja.
Oder irgendwie auch Chinese, oder so, egal, kommt vorbei, ist natürlich eine Erscheinung und ist natürlich erstmal, löst was aus, löst erstmal auch Ideen aus, wie der sein könnte und so. Und es ist alles nur man selbst. Es ist nie entstanden in dem Kontakt mit dem, sondern nur, weil du das selber denkst, aus deinen Vorurteilen heraus. Ne? Und das gilt es zu überprüfen. Also und annehmen, ja, ich glaube das, dass wenn du Leute triffst, also das sind die Frage, wo kommen sie denn her, und gehst automatisch davon aus, sie kann die deutsche Sprache nicht oder so, weißt du, das ist natürlich schon nervend. Und das kann auch verletzend sein, das glaube ich auch. Das ist schon auch, kann ich mir auch scheiße vorstellen. Wenn du irgendwo bist und du bist immer, ein Freund von mir ist mit einer Schwarzen verheiratet gewesen, die haben einen Sohn zusammen und der war ein halbes Jahr in Atlanta. Atlanta ist wohl ziemlich, fast nur Schwarze. Und er sagte dann, irgendwann kam er raus und die sind auf dem Weg zur Kirche oder kam raus und da sah einen anderen Weiß und dachte, was macht der denn hier? Weißt du, so war der plötzlich. Und so ist es. Ne? Die Einzelheiten, die Besonderheiten, die fallen erstmal auf und dann denkst du, das ist ja komisch, dass der hier rumläuft und bist aber selber weiß, weißt du. Und das ist, ich stelle es mir aber auch schmerzhaft vor, dass Leute dich immer merken lassen, dass du nicht richtig dazugehörst. Das stelle ich mir auch scheiße vor. Glaube ich.
Ja, das ist. Es ist immer so, dass wir sagen, also das auch. Ich glaube, ich hatte sogar auch von dieser Sarah Momo, habe ich glaube ich auch einen Talk. Sie hatte auch so ein Talk-Format auf YouTube, da ging es glaube ich um Rassismus und da war jemand zu Gast, der sagte auch, dass Weiße das natürlich nicht so nachvollziehen können, dass man immer, dass zum Beispiel ein schwarzer Mensch, Mann, dann schaut, was er morgens anzieht oder wenn er zum Flughafen geht, was er anzieht, damit er nicht irgendwie rausgewunken wird. Also, und das sind so Probleme. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht beschäftigen die sich damit, vielleicht muss das gar nicht sein. Also vielleicht beschäftigen sich schwarze Menschen damit, obwohl das vielleicht nicht sein müsste. Auf der anderen Seite ist das dann die Erfahrung möglicherweise. Die Erfahrungswerte, und wir haben aber gar nicht diese, wir machen uns da, also weißt du, dass die natürlich vielleicht auch, man könnte ihnen dann theoretisch auch unterstellen, sie denken das auch schneller, also ist es, weil ich schwarz bin? Es gibt ja auch so Gags, ja, dass man, ist es, weil ich schwarz bin? Und wir natürlich nicht, da, wir haben ja dieses Thema nicht im Kopf. Ist es, weil ich weiß bin, haben wir ja nicht im Kopf, ja. So. Also jetzt mit den jungen Generationen schon so, die dann immer sagen, du alter weißer Mann, dann haben wir das auf einmal so ein bisschen im Kopf, aber nicht so richtig, ja. Nicht vergleichsweise.
Aber es gibt schon, sind schon Kulturen auch. Auch der alte weiße Mann steht ja auch für was, ne? Auch für die in dieser, ja, in Amerika besonders, denke ich, ne? Und die stehen auch für Kulturen, ne? Für so, ich habe Recht. Das ist einfach auch scheiße.
Ja. Also ich meine, ich finde schon, dass man trotzdem, und das meinte ich ja auch eben mit diesen Unterschieden der Kulturen, man darf natürlich nicht das so, sich so schön reden. Also wir leben ja nicht im Mickey-Maus-Land oder so, dass wir sagen, wir leben alle, es ist alles, wir sind alle glücklich zusammen. Kulturen sind nun mal unterschiedlich, das hat aber auch was mit Erziehung und Prägung zu tun. Und ich finde, wir leben in Deutschland teilweise ja schon auch in einer schwierigen Gesellschaft, wo man auf der einen Seite diskutieren Frauen darüber, dass man möglicherweise, also wenn ich jetzt mal so Schlagworte in den Raum werfen darf, dass man Brüste entsexualisiert, und auf der anderen Seite hast du irgendwie irgendwelche muslimischen Mitbürger, Männer, die sagen, meine Frau muss Kopftuch tragen. Also weißt du, da sind so die Welten kollidieren, ja, so ein bisschen, in manchen, also so, wenn man es, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen aufgesetzt, ja, aber trotz alledem, wir leben eben ja auch in so einer Gesellschaft, das heißt, wir müssen uns ja über ganz verschiedene Sachen irgendwie, ja, wir haben auf der einen Seite auch viele konservative, glaube ich, Kräfte und Bevölkerungsschichten, die aber auch teilweise aus anderen Kulturen kommen, das dürfen wir uns auch nicht, also weißt, die sind ja nicht, also das muss man auch, damit muss man auch dealen, ja.
Ich denke, es gibt keine Formel, um das so auf einen Schlag alles zu synchronisieren,
nein,
weißt du,
nein,
das gibt's nicht.
Nein.
Ich würde denken, das, was man sich als Äußerstes wünschen kann, ist so eine Bereitschaft und Offenheit, den anderen zuzuhören. Und wenn man was nicht versteht, vielleicht nochmal die Frage zu stellen, warum verstehe ich das nicht? Gibt es da ein Argument für, dass ich es verstehen könnte? So, also egal, wie scheiße einer ist. Also selbst wenn ein Rechtsradikaler sonst wie ist. So, dann manchmal muss man gucken, wo kommt das her? Wo kommt die Wut her? Wo kommt, ich glaube, das könnte man sich wünschen. Und das Zweite ist, tendenziell dachte ich, das ist auch so ein bisschen Geschwafel jetzt. Und trotzdem, meine Feindbilder liegen auch immer da, wo Leute ganz stark an richtig und an falsch glauben. Weißt du, die sagen, das so gehört es.
Ja. Yeah.
Und so gehört es nicht.
Ja, das verstehe ich.
Oder die an Schuld glauben, die immer Schuld zuweisen. Ne? So. Also, das passiert ja nur, weil du hast das gemacht und so ist es nicht. Yeah, weil der hat das gemacht, weil er für sich das für eine richtige Entscheidung hat. Ne? So. Und das kann man sich eigentlich nur wünschen, dass da so ein bisschen mehr Offenheit ist oder so. Aber leicht zu sagen, mir geht es gut, es geht nicht jedem gut. Und es gibt Leute, die müssen um sich hauen, weil es denen so scheiße geht, die müssen irgendwas ändern. Und da denke ich so, nochmal jetzt gerade an Amerika zurück, die wählen Trump, weil sie irgendwas ändern soll. Das glaube ich zumindest. Sonst würden nicht so viele Leute diesen Menschen wählen.
Ja. Ich glaube, die sind es halt auch, die haben so ein Bild auch von den anderen Politikern, was man ihnen nicht verübeln kann. Die Politiker haben ja auch ein bisschen was damit zu tun, selber auch ein bisschen dafür gesorgt und haben das Gefühl, dass diese Politiker ihnen nicht mehr weiterhelfen können, weil die eigentlich nur ihr eigenes Ding machen in den Augen von ihnen. Ja,
ja, und andererseits sind es aber auch immer die Leute, die gewählt wurden vom Volk. Das sind diejenigen, die von dem Volk gewählt wurden, um das zu tun, was sie da tun. Und wenn ich einen Arschloch wähle, darf ich mich nicht wundern, dass er eins ist. Also, ne? Aber weißt du, da denke ich immer so, man kann auch, es ist auch immer so leicht zu sagen, ja, die Politik. Ne? Ich habe so ein...
Ja, ja. Ich weiß.
Ich habe so das... Ich muss mal kurz überlegen, jetzt könnte ich ja wer anders gucken oder was versprechen. Ich habe auch noch so einen Einzeller-Nachbarn, der dann immer sagt, also wenn ich die Merkel wäre, ich würde da hingehen und würde sagen, pass mal auf, so hier, das so läuft das nicht. Dann, ja, du, das ist nicht der Job von Merkel und das, so macht die das auch nicht. Ja, aber wenn ich würde so machen, ja, okay, mach mal. Und davon gibt es natürlich auch einige.
Ja, 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 na klar. Also das ist, glaube ich, das ist ja eben, das ist ja keine Märchenmonarchie oder so, wo es einen König gibt, der dann da hingeht und sagt, so, jetzt wird das ein gerechter König, jetzt wird das gemacht.
Ja, und so, sondern viele wünschen sich das, ne, dass sie das nachvollziehen können, dass sie das da einer steht und er sagt, so, Donald Trump ist ja ein Typ, der das anbietet.
Ja.
Der sagt, wenn ihr mich wählt, dann ist 24 Stunden ist der Krieg zu Ende. Mal gucken. Ja. Ist natürlich auch die Hoffnung im Moment tatsächlich, die offen liegt. Ne? So. Und aber losgelöst davon, das ist natürlich einer, ich glaube, er hat auch von sich gegeben, das war so ein bisschen so eine Bedrohung, dass er sagt, wählt mich einmal, dann braucht ihr nicht mehr wählen. Dann denkt man, wo geht's lang? Wir werden sehen. Wir wissen es alle nicht, aber es ist, mal gucken.
Irgendwas. Das Ding ist ja auch immer das, man gewöhnt sich ja auch immer so schnell an so Sachen, weißt du, am Anfang ist man völlig, ich weiß noch, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist, da haben ja viele am Anfang gedacht, jetzt geht der nächste Atomweltkrieg los.
Ja.
So war das in den Medien. Meine Tochter hat mich gefragt, Papa, was ist denn jetzt los? Sie hatte auch Angst und viele ihrer Freundinnen, und weil das wurde sehr hoch gepusht und irgendwie, und Überraschung, der Ukraine-Krieg ist immer noch da. Und ja, es gibt auch noch andere Sachen, die uns jetzt mittlerweile interessieren, aber das war schon kurze Zeit später so, ja.
Ich denke immer noch, wenn du so zurückguckst, so die Jahre, da war, als die in die World Trade Center reingedonnert sind, ja, so, da war die Angst vor Weltterrorismus, so überall. Ja. Jeder, der einen Bart hatte, war verdächtig. Ja.
Ja.
Dann, keine Ahnung, da waren viele Krisen zwischendurch. Dann kam IS, die hatten plötzlich ein Land, das war so groß wie, keine Ahnung, und übernahmen alle, und jeden Weißen oder jeder, der anders war, den sie gesehen haben, den Kopf abgeschnitten. So. Es gab überall, es gibt so viele Gelegenheiten und Chancen, Angst zu haben, denke ich manchmal, dass man sich wirklich damit auch haushalten sollte, weißt du? Das ist so wie jetzt auch mit Donald Trump. Es ändert sich immer alles und Änderungen sind beängstigend. So, aber nichts war so, wie wir gedacht haben, wie man es befürchtet hat.
Ja, ich frage mich immer, was mit diesen ganzen Terroristen eigentlich passiert ist seitdem, weil das ist mit Corona passiert.
Denke ich auch manchmal.
Mit Corona.
Was meinst du?
Da ist das nicht mehr. Ja, als Corona war, haben diese Terroranschläge irgendwie aufgehört. Das war so wie, die durften ja auch nicht mehr raus dann. Also deswegen, so hatte man das Gefühl, war ja Quarantäne. Ja,
die durften nicht mehr raus, weil die keine Gesichtsmasken hatten.
Ja, weil die hatten keine Masken. Ja, obwohl, die haben doch immer Masken, aber egal. Die haben aber keine FFP2. Und deswegen, das war der Grund. Und, aber das war irgendwie, weil es gab so eine Zeit, wirklich gefühlt, da war überall dauernd irgendwie ist was passiert. Und dann war es weg.
Ja, dass du das mit Corona zusammenbringst.
Ja, weil da hat es irgendwie aufgehört. Also das ist jetzt keine Weltverschwörung, ich sage, mit Corona und die Mondlandung.
Ich glaube, es hat aufgehört. Ich glaube nicht, dass der Fakt aufgehört hat, dass es die nicht mehr gab oder dass die Presse, sondern es war plötzlich ein anderes Thema im Fokus. Und zwar Corona.
Ja, es war ein anderes.
Und ich glaube, das ist es.
Ja.
Wenn du dir, stell dir vor, du hast 3 Kilo Angst in dir. Ja.
Ja.
Und die muss irgendwo hin. Wenn 3 Kilo auf IS, weil ganzen Tag, egal wo du hinguckst, Nachrichten, immer so IS und die bringen jeden um und rum. Und in London, dann auf der Straße und du denkst, oh Gott, wenn ich jetzt rausgehe, vielleicht ist da einer. So, und dann kommt Corona und dann kommt das nicht mehr vor in der Zeitung. Und dann ist aber plötzlich Corona und dann hast du Angst, irgendwo hinzugehen, weil du dann die tödliche Krankheit abholst. Und ich glaube, das ist es. Deine Angst richtet sich dann an was anderes.
Aber sind dann diese Terroranschläge trotzdem noch passiert und wir haben es nicht mitgekriegt?
Ja, es ist auch so, man denkt ja auch, Kriminalität unter der Jugend wächst und die hauen sich alle gegenseitig die Köpfe an und erschießen ihre Lehrer. Und ich glaube, es ist gerade eine Polizeistatistik rausgekommen, es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Es ist sogar weniger geworden. So, aber es ist die Frage, wo du dein Augenmerk drauf richtest. Also es ist schon, wenn du dich für, keine Ahnung, für Geredetoren interessierst, dann siehst du nur noch Geredetoren. Das ist so.
Ja, das muss also ich mal ausprobieren. Ja.
Ich erinnere, als meine Frau damals schwanger war, ich sah nur noch, für mich war jede Frau schwanger. Oder ich hatte kein, oder ich hatte ein Auto oder so, und plötzlich sah ich dieses Auto überall. Das ist, man guckt so. Und deswegen denke ich immer, man muss auch ein bisschen gucken oder haushalten mit Nachrichten. Ich glaube, weil wir heute ja auch aus aller Richtung jede Information doppelt an den Kopf geballert
bekommen. Ja, ja, das sowieso.
Inklusive der Sätze, haben Sie eine Kundenkarte? Das finde ich auch, ich hasse das.
Den besten Satz, oder was? Haben Sie eine Kundenkarte?
Nein. Ja, kennst du nicht, es geht ja immer alles, unser Kompetenzteam arbeitet für Sie, wir wollen, haben Sie eine Kundenkarte? Also alles kreischt ja an jeder Prospekt. Kauf mich, 3 zum Preis von 1. Also, so, das ist aber ein anderes Thema. Ich will nur sagen,
ja, ich war beim Edeka, da gibt es ja die Deutschlandkarte, aber das war jetzt in der Weihnachtszeit, da sagte die Kassiererin zu mir, wollen Sie spenden für einen guten Zweck? Nee, wollen Sie aufrunden? Mhm. Wollen Sie aufrunden für einen guten Zweck? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn der Zweck? Also was ist, um was geht's denn? Und da hat die gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist halt ein guter Zweck. Und dann habe ich gesagt, okay, gut.
Abrunden für einen schlechten Zweck, ja. Also,
nee, geklaut. Ich habe auch erst, ja. ich hab gedacht, vielleicht heißt der Geschäftsinhaber heißt vielleicht Zweck. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, das kann auch sein, ja. Aber dann habe ich gedacht, nee, also nur aufzurunden für irgendeinen Zweck möchte ich dann doch nicht, ja. Aber letzten Endes wirst du in der Kasse immer wirst du alles Mögliche immer gefragt, ja. Mhm. Ist halt einfach so, kommst da nicht mehr dran vorbei. Ist so.
Stimmt.
Du musst überall Mitglied heutzutage sein. Sind Sie Mitglied, heißt das ja eigentlich.
Ja.
Machen Sie doch mit.
Mitglied werden, genau, ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, nochmal zurück zu diesem Ding, und es ist immer die Frage, wo du dein Augenmerk drauf richtest. Und da kann man auch, na, und ich glaube nochmal, um zu den Nachrichten zu sagen, früher war es ja so, denke ich mal, wenn ich, keine Ahnung, auch noch Generationen zurück, und da war die Nachrichtenlage ganz anders. Es gab nur Zeitungen oder selbst die gab es noch nicht mal. Und heute kriegst du alles von überall. So. Und das ist auch, überfordert uns auch. Und es hat aber auch die Chance, dass du nie bei dir bist. Hm. Weißt du, du bist immer in Gedanken irgendwie da und da und da und da. Und so kann man auch steuern. Also so haben auch Politik wird so gesteuert. Wenn du Kampagnen machst oder so. Und alle richten sich dann mit ihrer Angst und mit ihrer Befürchtung und mit ihrem Wollen auf eine Sache, weil sie das immer vorgeballert bekommen und entscheiden dann so, aber fragen sich gar nicht, ist das eine, ich meine, Objektivität gibt es eh nicht, aber auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Es ist so eine eigene Entscheidung, wie gehe ich mit Dingen um, und ich glaube, da braucht man ein bisschen so, muss man ein bisschen dazulernen. Das sollte man eigentlich in der Schule zum Fach machen. Umgang mit Geld und Umgang mit Medien, finde ich.
Ja, das sowieso. Das finde ich sowieso. Ne? Jetzt müssen wir mal ganz kurz noch, bevor wir zum Ende kommen, auf ein anderes Thema, was auch dieses Jahr passiert ist. Und da sind wir wieder beim Universum.
Stimmt, weil, wir waren beim Jahresrückblick.
Ja, das ist ja, wir sind hier voll im Jahresrückblick. Ja. Ich
war schon voll drauf los immer.
Aber voll, ja, wir sehen ja auch ein bisschen, also wenn man sich das so anhört und über das, was wir sprechen, ist ja scheinbar auch das Thema, ist ja für das Jahr 2024, hat man, also weißt du, wir haben jetzt viel über Trump und über Veränderung und über sowas gesprochen. Ich glaube, dass oder AfD oder was auch immer. Ich glaube schon, dass das so ein wichtiges Thema ist für das Jahr 2024. Kriege,
dieses Jahr wobei Ukraine ist ja schon länger, zum Beispiel ist auch nochmal so ein monströses Thema, was wir nicht geklärt bekommen, aber was schrecklich ist. Ja,
ja, ja.
Also
ja, ja.
Auch beängstigend eigentlich. Mhm.
Aber ich wollte jetzt nochmal über den Weltraum sprechen, nämlich über SpaceX. Das ist nämlich das ist vor kurzem erst passiert. Also da gibt es zum einen, gibt es diesen Millionär oder Milliardär, der den ersten privaten Raumausstieg gemacht hat. Der heißt Jared Isaacman, heißt er. Jared Isaacman.
Was macht der? Was ist der? Wieso ist der Millionär Milliardär? Was macht der? Kennen wir den irgendwo her?
Nee. Der ist ganz groß im Unterhosengeschäft.
Ja. Ach, ja. Ein Vorbild. Okay,
ja. Ja, gut. Der hat es geschafft, Gerd. Es ist noch nicht zu spät. Ja, guck mal, du musst ja überlegen, wie viele Milliarden Menschen, die brauchen ja alle eine Unterhose. Ja?
Hast du recht.
So hat er gedacht, ja. Nee, ich weiß nicht genau, was er macht. Er ist halt Unternehmer, Privatier, keine Ahnung. Er ist aber auch irgendwie Jetpilot, habe ich gelesen. Okay. Gerüchten zufolge wird ihm jetzt auch ein Job bei der NASA angeboten, und er hat dann eben dieses Raumschiff nicht, sondern eher die Rakete gemietet bei Elon Musk. Ja.
Okay.
Und ist mit zwei oder drei weiteren Besatzungsmitgliedern, die ins All geflogen, und ist da ausgestiegen. Hast du das gesehen? Mhm. Er hat dann so den Deckel aufgemacht.
Ich habe es gelesen irgendwo. Ich glaube, NTV oder so. Ja,
ist er so, er war festgekettet, und dann ist er da so hoch und hat dann so rausgeguckt, und dann war vor ihm so die Erde. Ja. Mhm. Dann sind wir wieder zurückgeflogen. Ja. Mhm. Und das war aber allerdings sozusagen was Historisches sogar, weil es wirklich jetzt der erste private Typ war, der jetzt wirklich auch mal raus ist. Ja. So. Mhm. Und gleichzeitig hat SpaceX natürlich auch geschafft, diese Rakete, also einen Teil dieser Rakete
wieder zu landen, ne?
Ja, wieder zu landen. Das war natürlich auch ein Riesending. Ja. Und ich bin so ein bisschen weltraumbegeistert und so Weltraumfahrt begeistert. Deswegen musste ich es jetzt nochmal mit in die Sendung reinbringen. Aber faszinierend ist es schon, oder?
Komplett. Ich finde auch, ich finde sowieso Weltraum, Universum, diese ganze Vorstellung, wo gehören wir einfach hin, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, das finde ich immer faszinierend, so, die Relation, aber Elon Musk finde ich auch enorm an dieser Stelle, wer immer er auch ist, gerade weil...
Obwohl er ja auch ein Trump-Sympathisant ist, gell? Muss man ja, auch sagen.
Ja, ja, ja. Das irritiert einen schon mal erstmal nicht.
Schon irritierend auch, gell? Ja. Mhm.
Und gleichermaßen ist er aber auch einer, der irgendwie anders denkt oder anders denken kann oder so auch in Vision denkt und beeindruckt mich schon. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man, was Geld ist ja auch noch eine Idee, und wenn da hat er viel von, da sagt er, ich kann das machen und ich will einmal die Welt von außen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass dann das auch wirklich beeindruckt, nachhaltig.
Ja, ich meine, also, es hat wohl sehr, sehr viel gekostet, also irgendwie ein...
Ja, aber...
Zwei-, dreistelliger...
Und man denkt immer so, das wäre dann so, der müsste jetzt, der muss dafür jetzt nicht hungern oder hat nicht weniger Klamotten, muss er sein Haus dafür nicht verkaufen und
Nee.
Das sind auch keine körperlichen Schmerzen, sondern der weiß auch, der wird nur 100 Jahre alt oder 90 oder 80 und einmal in meinem Leben möchte ich das sehen. Und das liegt darum, das Zeug, es verstopft die Räume, das Geld. Jetzt lass uns es dem geben und ich fliege einmal ins Weltall. So, weißt du, das ist ja auch, ich kann mir das vorstellen, dass man das macht und dass das
würdest du das machen?
Der Geschichte ist.
Würdest du das machen?
Du meinst 300 Milliarden geben oder was? Das, ja, ich würde es machen. Ja, klar. Ja, ich würde
Wenn du das Geld hättest, meine ich, würdest du sowas tun?
Ja, ich weiß nicht, was daran hängt, aber ich glaube, interessiert bin ich schon. Ja.
Würdest du nicht in
weißt du, ich erinnere mich, ja. Ich habe einmal einen Walhai angefasst. Da war ich auf den 30 Jahre hier, da war ich auf den Seychellen.
Oh.
Und da war ich mit so einem kleinen Boot unterwegs zum Schnorcheln.
Ja.
So ein 2-Meter-Boot mit zwei Schwarzen. Also, die, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich fuhr über hohe Wellen rüber und dann da drüben sah es aus, als läge da ein Felsen. Und dann ist er da hingefahren mit seinem Boot, mit dem Motorboot hinten dran, so ein kleines Ding. Hat da quasi angelegt. Glaubst du, der ist weggeschwommen? Der ist da geblieben. Ich konnte ihn anfassen. Und warum sage ich das? Weil ich habe danach, glaube ich, noch eine Woche jeden Tag da 5 Stunden von gesprochen. Weil es mich so beeindruckt hat. Weil ich irgendwie plötzlich gemerkt habe, der war dreimal so lang wie unser Boot. Der lag da und war ganz friedliebend. Man konnte ihn, keine Ahnung, es war irgendwie, mir war plötzlich klar, da wo ich drin schnorchel, da schwimmt auch dieser Apparat hier. Also war auch wieder so ein Größenverhältnis-Ding. So, ich bin wirklich echt kleiner als der. Und das ist ein großer Eindruck. Und ich glaube, wenn du die Welt von außen siehst, dann begreifst du, dass das eine kleine Kugel ist und wie empfindlich. Und dass diese Atmosphäre nur so eine kleine, so ein bisschen ist. Und wenn du da ganz viel Scheiße reinbläst, dass sich das irgendwie auch mal verändert. Also ich glaube, man kriegt da ein... Es ist, glaube ich, ein toller Eindruck.
Also ich würde mir sowas von in die Hose machen, wenn ich da aussteigen würde.
Was soll passieren? Du kannst nur sterben. Ich meine, okay, davor kann man schon Angst haben, aber...
Ja, nicht sterben, aber ich habe ja, also ich habe ja, also ich habe ja auch so ein bisschen so eine Agoraphobie, so weite Plätze.
Was ist das?
Ja, eigentlich ist, ich habe das eigentlich nicht richtig. Also das ist, Agoraphobie ist, dass man Angst hat vor großen, weiten Plätzen. Wo okay. Man, wo nichts so. Und ich hab ja so eine umgedrehte Höhenangst. Mir fällt es ja schwer in hohe Kirchen oder ich kann auch nicht in den Kölner Dom gehen oder so. Das kann okay. Ich gar nicht. Schon immer, seit ich Kind bin. Ne? Seit ich Kind bin, geht nicht. Kriege ich Panik. Und die Erde, also wenn ich dann da so aussteigen würde dann so die Erde da sehen. Ich würde ja, also, und da ist ja nichts, über mir ist nichts, unter mir ist nichts, da ist ja nirgends was. Das leuchtet
mir dann natürlich ein. Wenn man Angst hat, also, ist das ja das Extrem überhaupt. Ne?
Ich möchte auch, ich finde immer diese Mondbesuche, wenn du das siehst, die Astronauten laufen da so auf dem Mond rum und so. Und da sind ja keine Bäume auf dem Mond, habe ich gehört, und also wenig, ja. Und dann ist da nur so, bei uns ist ja so ein Himmel, aber da ist dann so schwarz und das ist ein Horror. Ich würde das nie tun, niemals. Für kein Geld der Welt. Okay. Okay. Auch nicht für das Geld hier von, obwohl doch für das Geld von Jared Isaacman würde ich es vielleicht machen, wenn er es mir geben würde. Würde ich es mir mal überlegen.
Das ist also 5 Stunden Angst ist okay. Ja, na klar.
Ja, weiß ich nicht, für 300, 500 Millionen. Dann
also mal losgelöst, ich finde, sowas ist ja auch, Geld ist ja da, Geld hat ja den großen Vorteil, dass man alles mit allem vergleichen kann. Ne? Die Arbeit an der Putzraum mit dem Flug ins Weltraum. Aber das daran zu messen, ist eigentlich nicht der Punkt, sondern ich finde die Erfahrung als solche mal losgelöst von, ob das jetzt das kostet oder das kostet. Irgendwann kostet es vielleicht nur noch 1.000 Euro und dann kannst du dahin.
Ja.
Oder wie mit der U-Bahn dahin fahren, wer weiß, weißt du. Aber ich glaube, die Erfahrung zu machen, um Bewusstsein dafür zu kriegen, wo du lebst und wie du, das finde ich, glaube ich, ist schon eindrücklich. Also ich kann mir vorstellen, ich glaube, ich habe noch nie einen Astronauten im Nachhinein ein Interview gehört, der nicht irgendwelche, sagen wir so, Lebensfragen gestellt hat. Gehen wir wirklich gut mit unserer Erde um oder so? Ich glaube, dass das automatisch so ein bisschen bei einem ist, weil man sieht, das ist doch begrenzt. Wenn wir hier so sind, weißt du, ich komme hier raus und denke, ja, das ist ja alles. Ich kann machen, was ich will, ich falle sowieso nicht auf. Alles egal. Ne? Und ich glaube, das ist dann nicht mehr so, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass das eine Erfahrung wäre, von der man noch lange reden muss, damit man es wieder los wird.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine natürlich jetzt, ich finde es interessant, dass du auch eher, also Elon Musk, ich will jetzt nicht sagen, du hast ihn positiv beschrieben, aber du hast ihn auf jeden Fall nicht so total negativ beschrieben, weil normalerweise höre ich sonst immer nur negative Sachen über ihn. Vielleicht, weil er, also schon bevor er übrigens mit Trump sympathisiert hat, die meisten, die ich kenne, sagen, oh Gott, und ganz schlimmer Typ und so. Und ich, mir ist ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich keine so riesen Meinung zu ihm. Ich schaue halt nur, was er macht. Und manche Sachen interessieren mich auch nicht, also Tesla, ja, bedingt, aber jetzt dieses Weltraumprogramm, ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass das möglicherweise, weil die NASA, also so der öffentliche, das öffentliche Weltraumprogramm, das stagniert ja gefühlt etwas, also es gibt schon immer, wird viele Sachen werden scheinbar vorbereitet, man will nochmal auf den Mond, man will irgendwann mal zum Mars, aber Elon Musk treibt wirklich Sachen voran, in die technisch, und da würde ich sogar mehr auf ihn setzen, dass er das möglicherweise eher hinkriegt mit, oder diese Firma, also vielleicht ist er dann schon lange tot, aber diese Firma vielleicht diese Technologie irgendwann hinbekommt, dass man vielleicht ein bisschen weiter fliegen kann als eben zum Mond, ja.
Elon Musk hat irgendwann ein Interview geführt mit dem ehemaligen Bildchef. Weißt du noch, wie der heißt? Dieser große, wie heißt der? Ich komme gar nicht drauf. Sag ich dir gleich. Egal, auf jeden Fall ein Interview mit dem geführt.
Und aber nicht, gefragt, nicht Diekmann oder so, heißt der so? Nee,
Diekmann ist
ein anderer. Ja, egal. Ja, wir kommen. Schreibt es uns in die Kommentare.
Da wurde die Frage an Elon Musk gestellt, warum er sich mit seiner Forschung eigentlich nicht für ein längeres Leben interessiert.
Ja.
Und da hat er gesagt, weil das völlig uninteressant ist, weil Leute, die über 30 oder 40 sind, ihre Meinung nicht mehr ändern. Und das fand ich eine ziemlich coole Antwort. Also, er hat gesagt, es geht nämlich darum, auch Wissen weiterzugeben und dass wir uns entwickeln. Wir müssen uns entwickeln und wir können nicht so weitermachen und so weiter. Und er hat gar nicht explizit jetzt die Gefahren angesprochen, sondern er will ja auch immer auf den Mars besiedeln und keine Ahnung. Aber allein diesen Gedanken zu haben, das heißt, der denkt so ein bisschen auch, ja, der denkt nochmal über den großen Tellerrand hinaus. Ob er das im humanistischen Sinne tut oder im demokratischen Sinne oder im ökologischen Sinne, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber manchmal ist es faszinierend, so Leuten zuzuhören, die einfach eine Vision hinter allem haben, was sie sehen. Oder was sie tun auch. Ne? Weil was der macht, der verändert schon die Welt. So wie jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, wieder Alzheimer hier, wie heißt er? Steve Jobs zum Beispiel, oder die Welt verändert hat. Der hatte hinter dem, was er gebaut hat, im Handy oder so, hat er einfach eine Vision gehabt, wie es sein soll. Und ich glaube, Elon Musk ist auch so einer. Und es ist unfasslich, was der baut, finde ich. Ne? Also das ist schon, beeindruckt mich schon. Ich fahre einen Tesla. Ich habe schon seit 2017 habe ich einen. Und ich erinnere mich, nochmal eine andere Geschichte, ich erinnere mich, dass ich 2 Jahre lang nur von auch allen Deutschen, selbst vom Verkehrsminister und von dem Chef vom ADAC oder so, nur gehört habe, der hat sich geirrt, das ist Quatsch, das ist nur ein Hype, das hört wieder auf, das ist alles Mist. Aber ich und ein paar andere Leute, die ich kenne, wussten schon lange, das ist richtig ein gutes, funktionierendes Auto. Und es macht Spaß, damit zu fahren. So, weißt du, das ist ein Spaß, aber es ist was anderes. Es ist wie so ein fahrendes iPhone, keine Ahnung. Ne? Also.
Ja, das ist vor allem, du hast da ja gar nichts, du hast nur wie so einen riesen Tab, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber ich bin schon ein paar Mal in einem mitgefahren, also ich habe keinen, aber ich kenne jemanden, der einen hat, und dann ist da aber nur wie so ein riesiges Tablet drin, mehr ist da nicht, ein Steuer.
So ist es, ja. So ist es, ich habe ein Bildschirm drin und Steuer.
Bildschirm und Steuer, genau, oh Gott, wo ist der Rest?
Und dann nochmal 2 Pedale, das ist es.
Ja.
Ja, und es ist eigentlich toll, weil es funktioniert. Du hast auch da Netflix und den ganzen Kram drin, und will ich jetzt keine Werbung machen für Tesla. Aber ich finde es, ich habe mich damals darüber geärgert, dass so die deutsche Industrie sagt, ja, versucht hat, mit Diesel dagegen anzuwerben, weißt du, und zu sagen, und wie haben sie es gemacht? Sie haben nicht gesagt, unsere Autos sind die besten, sondern die haben gesagt, Tesla ist, die haben es nicht drauf, das ist Quatsch, da irrt ihr euch und so. Und es hat nicht funktioniert. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob ich es gelesen habe, das weiß ich nicht, so lange her, Ich glaube, Elon Musk ist irgendwann auch mal, hat er die ganzen Unternehmenschefs gefragt, ob sie nicht gemeinsam so ein E-Netz aufbauen wollen, so ein Ladenetz. Mhm. Und ich glaube, sie haben gesagt, mach mal schön alleine. Und er hat es gemacht. Du kannst in Europa hinfahren, wo du willst. Du kannst überall laden, es funktioniert, alle paar Kilometer. Und es geht gut und es geht schnell. Und ehe du deinen Kaffee zu Ende getrunken hast, ist das Auto schon quasi fast wieder voll. Du kannst weiter. Also es ist wirklich, es funktioniert. Aber gut, ich will keine, ne, für einen, der Donald Trump unterstützt, weiß nicht, fühle ich mich auch nicht gut, wenn ich dafür Werbung mache.
Nein, es ist alles gut. Also es ist alles gut. Mhm. Ich habe, weißt du, zum Beispiel, es gibt den amerikanischen Talkmaster Joe Rogan, ja, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ja. Und der ist ja einer so der berühmtesten mittlerweile in Amerika, der aber das wie in seinem eigenen Studio macht und alle sind da. Elon Musk ist da auch dauernd. Und dann war jetzt auch vor der Wahl war auch Trump bei ihm und der Vize auch von Trump und so weiter. Und dann hat man natürlich Joe Rogan. Normalerweise, wenn man diesen Namen erwähnt, Joe Rogan, dann wird der spricht auch in seiner Sendung darüber. Der wird total auch immer dann gerne in die eher rechte Ecke gestellt oder in die sehr republikanische Ecke und so. Und er selber sagt, nee, das ist nicht so. Ich habe zum Beispiel auch damals eben Kamala Harris angefragt. Wir haben die angefragt, wir haben gesagt, wir machen das Interview mit denen, aber wir wollen das bei uns machen im Studio. Da haben die gesagt, nee, wir wollen das nicht machen im Studio, sie müssen zu uns kommen und es gibt, die Auflagen sind so und so. Und Trump hat halt gesagt, ja, ich komme einfach und ich stelle mich. So, jetzt, das geht jetzt nicht da, klingt immer so wie so, oh, toll, Trump, super, sonst meine ich so nicht, aber dann hat halt Joe Rogan gesagt, ja, okay, dann lass uns das machen. Und ich denke, so das ist im Internet so hoch geklickt, innerhalb von 2 Tagen hatte das, was weiß ich, wie viele Millionen Klicks, ja. Natürlich war das auch für ihn ein Riesending, für Joe Rogan. Aber er sagt von sich selber, ich bin einfach jemand, ich will Sachen erfahren, ich will mit Menschen sprechen und möchte wissen, wie die ticken. Und ich finde das richtig, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht der Verfechter davon, zu sagen, okay, oh, wenn du so jemanden in die Sendung einlädst, dann bist du auch so, du bist genauso wie der und so, du gibst ihm eine Plattform, weißt du, das meine ich nicht, sondern das ist die Frage, wie du deinen Job auch verstehst, ja, das heißt nicht, dass man, ich möchte jetzt nicht irgendwie Björn Höcke in meine Sendung einladen, so meine ich das nicht, ja, aber rein theoretisch diesen Dialog zu schaffen, auch zwischen Leuten, die anders denken und anderen Leuten, das ist ganz, ganz wichtig und das hatten wir ja auch schon so ein bisschen, weißt du? Und dann nicht gleich zu sagen, boah, das ist so, und auch mit Elon Musk oder so, oh, das ist so einer, der macht nur das und ja, es
gibt. Nee, den kriegst du nicht so einfach so eingetütet. Das ist schon klar, der ist sehr vielschichtig. Mir fällt dazu ein, dieser Satz Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also man muss, weißt du, wenn du einen einlädst, wenn du sagst, gerade Björn Höcke, der würde ja zu dir kommen und der würde da, und du würdest den, sag mal, der ist ja auch nicht. Der ist ja nicht doof. Man denkt ja immer so, das ist ja das einfachste Argument. Wenn einer irgendwie, keine Ahnung, ich finde, sieht die Welt wirklich verkehrt und geht da ganz falsch ran, deswegen muss der nicht doof sein.
Ja, okay.
Das ist einfach so nur einer hin. Und das ist so ein Punkt. Ja. Und wir sagen dann immer, ja, die haben keine Ahnung. Und denen fehlt Bildung, Geld, schlechte Geschichte im Hintergrund, was alles nicht stimmen muss. So, ne? Es gibt auch rechte Idioten, die echt klug sind.
Absolut, so, das ist ja das Gefährliche fast schon.
Rechter Idiot sage ich deshalb, weil ich irgendwie da gar nicht mit übereinstimme. Aber wenn ich jetzt den einladen würde, würde mich mit dem unterhalten und ich wäre dem nicht gewachsen, dann ist es doof. Ich erinnere mal, es gab mal ganz früh mit Thomas Gottschalk, der hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der war von der NPD irgendwie so ein Vorsitzender oder so.
Ah, okay.
Den hat er eingeladen, war bei ihm in der Show. Und Thomas Gottschalk ist ja tendenziell auch immer einer, der mit kleinen Scherzen irgendwie so ein bisschen Blumen verteilt. Ja. Und irgendwie das auf eine Spaßebene haben wollte und so. Aber das ging irgendwie nicht. Der hat sein Ding da durchgezogen. Und da hat er hinterher viel Kritik für bekommen. Und ich dachte, ja, das ist nicht richtig. Also es ist schon richtig, im Dialog zu sein und zuzuhören. Aber man muss denen dann oder dieser Angriffsfläche auch gewachsen sein. Also das würde ich mir wünschen immer. Ne? Und aber ich nehme schon wahr, ist auch noch vielleicht ein anderes Thema jetzt, ich nehme schon wahr, dass das irgendwie auch so im Bundestag oder auch in den Landtagen oder so, das, was ich so höre, meine Informationen sind ja auch nur immer von den Nachrichten, die ich lese und mitkriege, dass es irgendwie prolliger und härter und beschissener und verachtender wird. Weißt du, dass die Umgangsformen irgendwie so ein bisschen absacken. Und da denke ich zum Beispiel, bei Donald Trump musste man sich daran gewöhnen, dass der echt auch unangemessene Umgangsform plötzlich so anbrachte. Weißt du? Ja. Also so hinter Hillary Clinton rumfeichste und irgendwie. Ja. Dann habe ich wiederum einen Satz von ihm, irgendeinem gehört, von irgendeiner Journalistin, die weit davon entfernt ist, in seiner Nähe sich zu befinden, rein geistig, hat gesagt, man darf nicht vergessen, dass Donald Trump witzig ist und unterhaltend. Und seitdem es den gibt auf der politischen Bühne, gibt es keinen Tag, wo du nicht von ihm gehört hast.
Ja.
Selbst in der Zeit, als er nicht Präsident war, der ist nie vergessen, weil der sich immer, das kann der. Ne? Und eine der in unserer Szene, wo wir unterhalten oder so, ne? Ich bin ja tendenziell mal Musiker oder auch Schauspieler gewesen oder so. Erstes Gesetz ist, sieh zu, dass du nicht langweilst.
Mm.
So, weißt du, das ist schon mal wichtig. Und das, zumindest das beherrscht er. Ne? Und irgendwie hat er auch Schneid, keine Ahnung. Aber der setzt sich auch Sachen aus, da denke ich, würde ich das noch haben wollen als 78-jähriger Mann? Keine Ahnung. Schon auch irgendwie. Und irgendwie ein Panzer drin. Ich weiß nicht, wie man ticken muss, um so zu sein, ja. Aber es ist schon sehr selbstherrlich. Und, aber ja, er kriegt es irgendwie hin gerade, ne?
Ja, es ist komisch, wenn man so selbstherrlich ist, wie du sagst, aber es trotzdem schafft, dass diese Sachen, die man sich da vornimmt, irgendwie dann da hinzukriegen. Ja. Das ist schon sehr merkwürdig. Auch,
ich erinnere als so ein Bild, da weiß ich, bei der NATO oder was, wo alle möglichen Staatschefs da waren und Donald Trump trat zum ersten Mal ins Bild. Und zwar kam er von hinten, nahm die anderen so beiseite und stellte sich vorne so hin. Und ich dachte, Alter, das ist echt nicht zu fassen. So, also Berlusconi war ja auch so ein Typ, so ein
bisschen. Ja.
Es gibt so Leute, die haben einfach ein monströses Ego und die sind echt im Zentrum der Welt und wehe nicht, dann dissen sie die anderen. Ne?
Mhm.
Und man kriegt einen Zweifel daran, dass es um die Sache geht.
Ja.
Weißt du, sondern man kriegt ein Verständnis davon, dass es um die Person geht.
Absolut.
Und manchmal
absolut.
Ist es, ja. Und bei Amerika geht es zum Beispiel auch mal ernsthaft um die Sache. Da kann man nur hoffen, dass er der Sache jetzt irgendwie hilft. Ne? Dass er den Menschen, die eigentlich wollen, dass sich was ändert, auch wirklich hilft.
Mm, das stimmt.
Ne?
Das stimmt.
Und nicht nur andere disst und alle, die anders aussehen, wegschickt. Ne? Mexiko. Mm. Aber mit Amerika kenne ich mich nicht.
Ja, ich finde das aber auch ein interessanter Wunsch auch, dass man sagt, naja gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so eine tolle Entwicklung, dass er wieder Präsident ist, aber vielleicht macht er auch was Gutes. Das wäre ein Wunsch. Fall, das wäre ein Wunsch.
Es gibt diesen Satz, es ist unklar, ob es besser wird, aber es muss sich was verändern, damit es besser werden kann.
Mm.
Und ich glaube, das trifft doch mal zu.
Mm.
Es könnte auch richtig scheiße sein, aber wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Aber es muss sich was verändern, sonst würden die den nicht wählen.
Ja. Ja,
und es ist ja immer noch eine Demokratie und eine demokratische Wahl. Und die Amerikaner wollten ihn. Und es wird schon einen Grund haben.
Mm. Ja, klar.
Wir sind wieder bei Trump, ne? So, ja.
Wie siehst du denn, abschließend jetzt gefragt, freust du dich auf das Jahr 2025?
Ja.
Ja?
Ja.
Ah, ja.
Ich freue mich überhaupt auf alles, was kommt. Also, okay. Ja, ehrlich.
Hm.
Ich werde mir gerade meiner, wie soll ich das sagen, so meiner inneren Freiheit bewusst. Das ist wahrscheinlich so ein Prozess irgendwie, aber im Moment ist es gerade so, dass ich mir darüber im Klaren werde, dass ich eigentlich entscheiden kann, was ich tue. Ich habe wirklich die Freiheit, entscheiden zu dürfen, was ich mache. Und es gibt viele Leute, jetzt bin ich ja hier, wie gesagt, habe ich ja am Anfang erzählt, so, und jetzt viele Freunde, die sagen, wollen wir nicht wieder so eine Talkrunde machen mit Leuten, wo jeder mal sagt, worum es ihm wirklich geht, und dann tun wir zusammen und sehen zu, dass wir das auf die Reihe kriegen. Da habe ich ja schon mal so zwei Runden gehabt. Das war toll. Und sowas und so Projekte anzuschieben, beziehungsweise erstmal zu gucken, wo will ich hin, das finde ich ganz schön. Ein bisschen reisen will ich ganz gut, wobei das Reisen an sich ist kein Zweck, sondern ich hätte gern einen Grund, warum ich irgendwo hinreise. So, ne? Entweder um da zu musizieren oder ein Foto von, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich freue mich auf das, was kommt. Mir geht es gerade gut und ich fühle mich so, ich habe das Gefühl, ich sitze komplett am Steuer meines Lebens. Zumindest das Gefühl. Ob so ist, kann ich dir nicht sagen. So, aber das Gefühl habe ich und das ist gut.
Mhm. Ja, also ich glaube, wenn man das Gefühl hat, wird es wahrscheinlich auch so sein. Das ist ja dann die Intention, die einem treibt. Die kommt ja irgendwo her, weißt du? Ich glaube, das bildet, du bist ja nicht geisteskrank, dass du dir das alles einbildest. Ja.
Nee, aber manchmal ist es ja so, dass ja, dass, du könntest das ja von jedem denken, dass er am Steuer seines Lebens sitzt. Ich finde nicht, dass das auf, das ist nicht fair, das zu sagen, weil es gibt auch Menschen, die im Gazastreifen leben müssen, die sind es gerade nicht oder so. Ne? Aber grundsätzlich gibt es sehr viele Leute, die sagen, ja, ich kann ja nicht, ich muss ja das und so, aber du sitzt eigentlich am Steuer deines Lebens. Wenn man sich darüber bewusst wird, ist das irgendwie toll manchmal. Ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren im Auto gesessen, weiß ich, und habe gedacht, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, was würde ich dann eigentlich machen? Hm. Weil das ja immer so ein Wunsch ist, ne? So, also du kriegst ja 10 Millionen, was mache ich dann eigentlich? Dann habe ich gedacht, ja, ich würde für den Musik machen, ich würde für den nicht, ich würde das machen, ich würde eine Sprache lernen, ich würde auf jeden Fall alles, was ich mir ausgedacht habe, ich gedacht, das könnte ich jetzt eigentlich auch schon.
Ja, ja.
Es wurde mir plötzlich so klar, es hängt gar nicht da dran, weißt du? Es geht nur an der Empfindung, dass man frei ist.
Ne? Nee, nee, es, ja, genau, also es hängt nicht daran. Ja, und?
Nee. Ja, und im Moment bin ich an diesem Stand der Dinge. Ich bin so zwischen dem, es ist immer leicht von sich zu erzählen, wenn man sagt, ich mache gerade das und da habe ich jetzt eine Ausstellung und da arbeite ich gerade für den Film und so, das ist immer so cool. So, und dann kann man sich so ganz klar verorten und so, aha, Gerd, mach das, fertig. Und tschüss. Und im Moment bin ich gerade in so einer Zwischenstation und versuche, die ein bisschen hinauszuhören, zu gucken, wo will ich hin und so ein bisschen kürzer auch zu gucken. Auch, muss ich auch, weil ich bin so alt, muss man kürzer gucken. Man kann nicht mehr, in 20 Jahren bin ich da, das interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert, wo ich morgen bin. Wo bin ich eigentlich morgen? Ich weiß es nicht gerade. Mal gucken.
Also
aber so, wie ist es bei dir?
Mich darfst du auch nicht fragen. Ich weiß nicht, wo du morgen bist. Wie alt bist du jetzt, Gerd?
68.
Naja, aber ist ja noch im Rahmen. Jetzt Clint Eastwood bringt seinen neuen Film jetzt ins Kino, der ist jetzt 93.
Cool, ja. Du, ich finde es auch, älter werden cool. Also mir geht's gut und ich finde, dass Freund von mir ist jetzt schwer krank und Redakteur, echt ein guter Freund, der ist jetzt auch 86 oder so. Das ist richtig scheiße gerade und bei dem war ich gerade und der hat gesagt, man kann nicht immer nur am Strand liegen, man muss auch mal durchs Industriegebiet. Das ist schon, und hat dann, weil er nicht mehr so richtig spricht, merkst du, der lacht so nach innen, also den Humor hat er nicht verloren. Stimmt, und so ist es. Man muss seinen Weg ablaufen. Ganz gut, finde ich. Was machst du die nächste Zeit? Erzähl von dir kurz.
Naja, bei mir geht es weiter. Ich mache genau das weiter, was ich jetzt auch mache, sage ich mal. Es gibt auch noch ein Projekt, was ich mir fest vorgenommen habe fürs nächste Jahr, wo ich auch wieder ein bisschen filmischer werden will, weil ich jetzt auch wirklich 5 Jahre jetzt Podcast mache. Über 2 Jahre jetzt diesen hier. Aber ich bin auch sehr ehrgeizig, was diesen Podcast hier betrifft. Von daher ist das für mich... Ich habe das dieses Jahr auch gesehen. Also ich habe dieses Jahr, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man viel selbst an seinen Träumen, sage ich mal, arbeitet. Ja. Egal, ob das erfolgreich dann ist oder nicht. Ja. Aber ich habe im Laufe des Jahres gedacht, ach naja, jetzt hast du mal das gemacht und das und jetzt machst du mal das. Ah, okay und so. Ach naja, so viel ist gar nicht passiert. Aber dann irgendwie jetzt, als das Jahr jetzt zu Ende geht, so langsam merke ich so in der Retrospektive, boah, ist doch einiges auf meiner kreativen Ebene passiert, was ich an Projekten alles gemacht habe, wo ich alles war, was auch nicht geklappt hat, aber was ich trotzdem gemacht habe. Also so, es ist doch sehr viel passiert. Und ich bin halt so ein Typ, mich macht das dann am Ende wirklich glücklich. Also ich bin dann froh. Total. Ich denke so, Gott sei Dank habe ich das alles gemacht. Es war wirklich eine intensive Zeit. Weil es gibt, ich habe auch Jahre schon in meinem Leben erlebt, wo ich wo jeder Tag irgendwie gefühlt 48 Stunden statt 24 hatte, ja, also so, wo die Zeit ist nicht vorbeigegangen, ich glaube auch, weil ich nichts gemacht habe, wirklich. Und dann geht das Jahr auch zu Ende und du guckst zurück und merkst so, du hast auch tatsächlich nichts gemacht, es war einfach, und das hasse ich. Das heißt nicht, dass ich so ein Workaholic, ich bin ein bisschen getrieben auch, das ist schon richtig, aber ich bin noch nicht 68 wie du, aber ich habe trotzdem, bin ja auch schon, wie wir festgestellt haben, ein bisschen älter und ich denke dann auch immer so, nutz die Zeit, ja, mach's jetzt und so, mach es jetzt und warte nicht mehr so lange, weil jetzt ist die Zeit und es gibt kein schöneres Gefühl als das, für mich jedenfalls, zu sagen, jetzt ist die Zeit, weil das ist so, ja, geil, weißt du, so.
Erstmal stimme ich dir zu, verstehe ich total, das ist so. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich immer so ein Flow-Gefühl, wenn ich irgendwo drin war. So, weißt du, also dieses, es fliegt, man macht, es kommt was raus hinten, man guckt zurück und denkt, ach, gefällt mir Hammer, toll, dass ich es gemacht habe und so. Und man ist unterwegs, weil man unterwegs ist und weil man das Thema mag. Und wenn man da dann auch noch von innen kann, denkt man, alles toll, alles Hammer. Rückwirkend geguckt, im Moment, das ist berichtig von der Stelle, wo ich gerade bin, ist es so, dass unter Druck funktioniere ich gut, da kommt was bei raus. Und wenn du dann plötzlich nicht mehr in so einem Projekt stehst, hast du das Gefühl, oh, ich bin nicht mehr im Flow. Und erste Idee ist dann, weil ich keinen Druck habe. Druck will ich aber nicht mehr. Ich muss das ohne Druck hinkriegen, weißt du? Das sind so ein paar Sachen, wo man dann überlegt, und ich weiß, das wird wieder, nicht, es wird wieder, ich vermisse das gar nicht, aber ich vermisse dieses Gefühl, im Flow zu sein. Also morgens aufzustehen und zu sagen, oh, ich stehe lieber jetzt schon auf, dann kann ich noch was tun oder so. Ne? Das ist schon schön. Und das kann ich total nachvollziehen. Also, und das wirkt auch so. Ich gucke ja ab und zu mal, wenn du was, es kommt ja an mir vorbei, was du alles machst. Und so von draußen drauf geguckt, wirkt es auch rein quantitativ. Doch, ist doch eine ganze Menge. Ist einiges. Du unterhältst dich mit einigen Leuten und ne, oder? Du hast ja auch noch einen Filmpodcast, glaube ich, ne?
Ja, den Filmpodcast habe ich ein bisschen jetzt zurückgestuft, weil ich halt merke, weil ich nicht mehr alles schaffe und weil ich halt auch immer da gucke, wo liegt erstmal meine eigene Aufmerksamkeit, was mache ich eigentlich am liebsten? Aber was lohnt sich auch? Also was wächst? Was gucken die Leute gerne? Wo kommt ein tolles Feedback? Und diese Filmpodcasts, mal ganz egal, welche das sind, ob das meine ist oder andere, es gibt sehr erfolgreiche auch, aber es ist ein gewisses Klientel, es ist eine Schublade. In Deutschland ist Film auch eine Schublade.
Es ist eine Schublade, weil es ist ein Thema. Das ist so wie, als würdest du, keine Ahnung, über Opel Kadett.
Ja, so ähnlich, ja.
So klar.
Und das ist dann, ich merke dann halt auch mit der Zeit, also ich liebe Filme total, aber ich bin auch nicht so, für mich war das immer, diese Filmpodcasts, weniger Hobby, sondern ich habe das auch immer als Projekt gesehen und habe mich vorbereitet und so weiter und so fort. Meine Mitstreiter haben halt oft das auch, für die viele war es, und das kann man ihnen nicht verübeln, auch ein Hobby, dass sie gesagt haben, ich mache das super gerne, ich gucke gerne Filme und dann rede ich drüber. Und für mich war es immer eher so, über welchen Film könnte man sprechen, der viele Leute interessiert, wo wir hohe Klickzahlen bekommen und so. Und dann und irgendwann habe ich gedacht, ach, hör auf mit diesem Ehrgeiz und so weiter und konzentriere dich mehr auf das, was du wirklich machen willst. Und dieser Podcast jetzt, in dem wir uns hier befinden, oder diese Show, es ist für mich ja mehr eine YouTube-Show mittlerweile auch, die läuft einfach ganz gut und wächst und gedeiht. Und ich finde mich da auch sehr wieder. Und ich habe jetzt mittlerweile dieses Jahr, jetzt Ende des Jahres ja angefangen, auf 2 Folgen pro Woche hochzustufen, weil ich auch gemerkt habe, ja, dieses einmal gemütlich in der Woche, dass ich will einfach noch wohin. Also ich will dieses, ich will, glaube ich, der Welt auch zeigen, dass ich da bin. Und wenn die Welt es nicht sieht, dann mache ich halt so lange, bis sie es sieht, weißt du so. Dann mache ich jetzt halt 2 Sendungen und wenn es da nicht klappt, mache ich 3, ist mir egal, bis es jemand wahrnimmt. Und weil ich einfach nicht aufgebe. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, weißt du?
Ja, und weil es dir Spaß macht, sonst.
Und weil es mir Spaß macht. Ja, weil es mir Spaß macht, weil ich das bin. Ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Das, weißt du?
So. Weißt du, mir fällt dazu ein, dass wenn ich Filmmusik mache oder gemacht habe auch, dann ist es immer so, da gibt es den Film, der eine bestimmte Musik benötigt, es gibt den Regisseur, der eine bestimmte Musik haben will und es gibt mich, der eine bestimmte Musik, und ich muss das, alles muss dabei sein.
Ja.
Jeder muss sich gemeint fühlen, weißt du, es muss auch meine Vision sein und es muss aber auch das, was in den Film gehört, damit es ihm wirklich auch was bringt und hilft, und es muss das, was der Regisseur, der den Film, so, du weißt, was ich meine. Und das sind diese 3 Kriterien. Und wenn du das ist immer irgendwie auch ein Tanz. Und wenn man es hinkriegt, macht es auch noch Spaß, weißt du. Und so klingt es bei dir auch. Du hast natürlich, klar, willst du auch Erfolg haben. Du guckst auch, was an mir geguckt wird. Aber, und du trainierst das, was du da tust. Das muss man, darf man nie vergessen.
Ja.
Ich bin Musiker geworden dadurch, dass ich viele Filmmusik gemacht habe. Ja. Und man wächst einfach mehr und mehr. Ne?
Also das, was du sagst, stimmt schon. Also so diese Einigkeit von die Leute, auch die eben, das muss mir Spaß machen, aber es muss halt die Leute, ich möchte auch, dass es die Leute tatsächlich interessiert. Also ich möchte schon, dass die Leute sagen, okay, das ist cool, wir gucken uns das an, das ist toll, was der macht, es ist interessant, die Gäste sind interessant, es sind vielleicht auch diese anderen Gäste, das ist, bei mir ist das ja total wichtig. Das ist ja, bei mir ist das ja auch eine Entscheidung, dass ich sage, würde ich wirklich, wenn ich die Möglichkeit habe, die üblichen Verdächtigen, die überall rumhüppen, auch in meine Sendung holen? Weiß ich gar nicht so genau, weil das macht jeder. Ich finde es viel interessanter, mit Leuten zu sprechen, die einfach was zu erzählen haben und die frisch sind auch, weißt du? Die man nicht so auf dem Schirm hat. Das ist doch das Spannende. Ja.
Mir fällt nur ein, viele Jahre, ich bin ja, du weißt ja, viele, viele Jahre, Gunter Gabriel, kennst du ihn noch?
Ja, klar.
So, den habe ich irgendwann mal kennengelernt, da war ich ganz jung, weil eine Freundin von dem, und ich machte immer Lieder und so. Konstantin Wecker für Arme, so depressive Lebensphilosophenlieder, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sage ich das mal heute. Auf jeden Fall habe ich ihm das vorgespielt und so, und dann hat der einen Satz gesagt, den habe ich bis heute behalten, so, weil ich den so gut finde. Der hat gesagt, es ist eigentlich scheißegal, was du machst. Es gibt immer eine Million, die das auch hören wollen. Ja. Das Problem und die Aufgabe ist, die zu erreichen.
Ja.
Ja, ja, das ist, weißt du, so, das heißt, lad doch ein, wer dir passt und so. Also, die Frage ist, wie verbreitet das, was kann man dafür tun, wie macht man es richtig? Bei der Unterhose jetzt war das die Frage. Wir müssen einen einstellen, der sich darum kümmert, dass der wirklich auch von Laden zu Laden, von sonst wohin geht. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das ist nicht das.
Ja,
wir
ja.
wollten Spaß haben, wir wollten Videos drehen, wir wollten Fotos machen, wir wollten uns die beste Hose machen, Punkt. Angekommen, fertig. Wir müssen nicht unser Geld damit verdienen und wollen auch in der Wäscheindustrie keinen Eindruck machen. So, ne? Und so, weißt du, und das finde ich immer noch mal, auch noch mal zusammenfahren, warum man das macht.
Ja.
Finde ich immer gut.
Und, ne? Ja, und ein Gleichgewicht ja. zu finden, was zu einer, zu der eigenen Person halt passt. Ja.
Total, so. Total, ja. Wo kriegst du deine Leute her? Das will ich dir auch noch mal fragen am Ende.
Meine Gäste?
Ja.
Naja, so wie bei dir jetzt, dir habe ich dir unglaublich viel Geld gezahlt, dass du hierher kommst.
Ja, das ist gut. Mhm. Ich bin ja noch ins Universum, wie du weißt.
Mhm. Mit dem Geldkoffer stand ein Mitarbeiter vor deiner Tür.
Ja, ah, er wieder. Ja, na gut, ich mach's.
Nach dem dritten Koffer hat es geklappt.
Ja,
ja, ich schreibe meistens die Leute an. Also tatsächlich, ich schreibe sie einfach an. Und es ist natürlich auch immer so ein Bauchgefühl, wen ich anschreibe, muss ich sagen. Es gibt auch viele, die nicht antworten, also so ist es auch. Oder absagen, das passiert auch. Aber es ist in erster Linie wirklich so, also es ist wirklich sehr oft, dass die Leute, manchmal suche ich die gar nicht, ich habe das Gefühl, die kommen so, also sie kommen wie zu mir, ich sehe irgendwas irgendwo in den Weiten des Internets oder im Fernsehen oder was auch immer und denke so, das wäre eine Idee, frag doch mal. Also so
ja,
ist es.
Irgendwann weiß jede Seite, dass es passt. Ne? Ich meine, du machst das jetzt auch viel. Man kann ja gucken, auch ein bisschen, wer du bist, ne? In deinen Interviews und das.
Ja,
na ja, wie auch immer.
Ja, und dann, ich habe ja auch so eine Mail erstmal, die ich rausschicke, wo natürlich auch die drinstehen, die schon da waren. Und das ist immer für die Leute leichter, weil die sagen, ach, wenn der oder die da waren, dann kann ich auch hingehen. Also ist besser, als wenn du sagst, ich mach, das ist meine erste Sendung. Also weißt du, so, es ist einfach so. Das ist halt dann irgendwann ein Selbstläufer.
Björn Höcke, Alice Weidel und so. Sollte ich da hingehen? Weiß nicht. Ja.
Björn Höcke als zweiter Gast oder was? Ja.
Unser Special Guest, ja.
Ja, unser Special Guest, genau. Ja, das mache ich dann mit dir zusammen, das Interview auf jeden Fall, wenn Björn Höcke kommt.
Da müsste man sich vorbereiten, ja.
Absolut, da müssen wir noch jemanden, da müssen wir noch Anne Will oder so einladen zusätzlich.
Ja.
Dann machen wir das. Also, lieber Gerd, ich wünsche dir was wünsche ich dir denn? Ein Jahr 2025, in dem all das so passiert, wie du es dir vorgenommen hast. Ja.
Das soll schön werden. Richtig, habe mich noch nichts vor. Mal gucken. Glaube ich, werde, ich werde diese Kunstausstellung fertig machen und so und mal gucken. Und dann ein bisschen rumreisen und sehen. Es wird schön, glaube ich. Ich bin davon überzeugt.
Ich glaube auch. Also vielen Dank, dass du heute mit mir diesen Jahresrückblick gemacht hast. Es war ein philosophischer Jahresrückblick.
Ja. Haben wir eigentlich einen Jahresrückblick gemacht? Ich weiß es gar nicht so. War das ein Jahresrückblick?
Also ich muss sagen, ich mache noch einen Jahresrückblick dieses Jahr. Der wird eher politischer werden. Deswegen bin ich super froh, dass wir beide ich finde wirklich einen eher philosophischen Jahr, weil die Themen waren da, aber wir haben sind die von der anderen Seite irgendwie angegangen. Das fand ich irgendwie gut.
Okay.
Also ich bin zufrieden. Jetzt muss ich mal fragen hier, du hast am Anfang hast du deine Gitarre dabei gehabt. Kannst du noch vielleicht so als Ausklang für das Jahr 2024 irgendwie?
Okay. Das?
Toll.
Ja.
Wunderbar. Okay. Vielen, vielen Dank,
lieber Kann man das Gerd. Hören? Geht das?
Es war großartig.
Sieh schon.
Sehr gut. Toll, es ist toll.
Mach es gut, Chris.
Ja, du auch. Ich schreibe mir noch auf, ich muss ein Instrument lernen im Jahr 2025. Es kommt einfach
Gute
gut.
Gute Idee.
Ja.
Fang an mit Mundorgel. Das ist nicht
ja, klar. Mundorgel mache ich, das ist eine gute
Was Idee. Was auch nicht, gibt es auch Leute, die können das richtig gut.
Nee, Triangel mache ich, das geht auch, Triangel.
Muss man auch können.
Mach's gut, lieber Gerd, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss, tschüss.